Eine beeindruckende Saison war das für den SC Freiburg, auch eine sehr lange Saison und vielleicht hat man das dann hinten raus auch gemerkt. Am Ende wird es Rang 7 in der ersten Fußball-Bundesliga der Männer und vor allem das Europa-League-Finale. Wir sprechen mit jemandem, der mit dabei war. Mensch, das klingt ja wie RTL 2. Freue ich mich, dass wir auch das mal im Rasenfunk machen können. David Frochier de Pont-le-Roi, ihr kennt ihn natürlich aus der Ligatour und vor allem natürlich von 93, ist hier zu Gast und wir legen gleich los nach diesem Intro.
Der Rasenfunk Royal.
Wir haben immer ein super Publikum und ich hoffe, dass Sie den Verein auch weiterhin unterstützen werden. Ich brauche, glaube ich, nur dieses eine Wort sagen. Herzlichen Dank.
Der ausführliche Saisonrückblick.
Es hört nicht auf, lustig zu sein, dieses Horst Rubenstein. Es ist einfach ein absoluter Banger. Vor allem, weil er ja auch so ein netter Mensch ist, dem Anschein nach zumindest. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier im Rasenfunk. Mein Name ist Max Jakob Ost und bei mir ist ein, wir sind ganz ehrlich, wir sind transparent, leicht erschöpfter David von 93. David, wie geht's dir?
Ich sag nur ein einziges Wort. Guten Tag.
Ja, sehr gut, sehr gut. Wir haben schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Am Ende waren auch bei den Fans offenbar die Akkus zu oft wieder aufgeladen und deswegen gab es einen Spannungsabfall.
Ach, ja, weiß ich gar nicht. Also im Finale waren wir voll da, zumindest. Das war tatsächlich ganz schön beeindruckend. Ich war nämlich, als ich dann zum Stadion kam in Istanbul, ich war nicht einer der Ersten. Es war ja eigentlich ganz witzig, weil es hieß dann so, man soll gegen 7 am Stadion sein, obwohl es erst um 10 losgeht. Mhm. Und die Engländer kamen natürlich um 9:30. Und die Freiburger waren um 6:30 schon da.
Ja, fantastisch.
Und haben dann, und als ich dann irgendwie um, weiß gar nicht, irgendwann zwischen 8 und 9 oder was da irgendwie ankam, war halt dieses Stadion mit den Deutschen schon voll und die haben halt schon Stimmung gemacht. Und das hörst du dann halt. Mhm. Du stehst da am Bosporus vor diesem Ding und du hörst es halt mit Freiburg-Gesängen dröhnen. Das war schon alles ein bisschen surreal. Also es war schon ein Wahnsinnsabend. Mhm. Ja, und natürlich seitdem jetzt ist rum, jetzt ist auch für uns die Saison rum und jetzt sind wir damit beschäftigt, sind alle Freiburg-Fans damit beschäftigt, sich zu überlegen, was war das jetzt? Ist man da jetzt enttäuscht oder ist man da jetzt stolz oder beides? Oder die beliebte Frage, war das jetzt schlimmer als das Pokalfinale gegen Leipzig? Oder war es weniger schlimm?
Hey, die empfehle, Frage ist doch eindeutig. Ich war ja auch bei dem Pokalfinale.
Wer da reinhören möchte, ich empfehle die aktuelle Folge des Sportcasts Freiburg zu zum Finale. Da, ich glaube, da diskutieren sie gleich mal erst die erste halbe Stunde über genau solche Fragen. Das ist sehr launig. Sie kommen aber auch zu keinem Ergebnis, weil man, also ob sie jetzt enttäuscht sein sollen oder nicht. Weil ich glaube, alles stimmt irgendwie, ne? Also klar war es so einen Schritt davor und dann war es halt ein sehr großer Schritt am Ende doch wieder.
Also ich sag das jetzt mit aller Liebe des neutralen Beobachters, des wohlwollenden neutralen Beobachters. Natürlich muss man stolz sein. Da gibt's gar keine Diskussion. Ich weiß, dass die Diskussion anfängt mit aber noch ein Sieg und das hätte noch anders und hätten wir, wären wir nicht ins Finale gekommen und hätten Platz 8 erreicht, bla 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 bla. Aber ich mache das ja hier jetzt auch schon im 12. Jahr jetzt gerade und ich meine, du bist ja auch schon so viele Jahre mit dabei, dass du nicht nur eben als Fan den Fußball miterlebst, sondern dass du auch drüber sprichst und das ist jetzt dann dementsprechend auch der 12. Rasenfunk Royal. Holy shit. Das ist auch
ein Dutzend.
Ja, und nachdem wir wissen, dass der Rasenfunk Royal ja so in Summe immer mehr als 24 Stunden hat, können wir uns ungefähr vorstellen, wie viele Tage ich jetzt schon mit Menschen die Saison von Vereinen eingeordnet habe. Und das weitet halt dann doch den Blick, weil du hast ganz viele Saisons, die sind unter ferner liefen. Ob Augsburg vor 5 Jahren Rang 8, 9, 10, 11 oder 12 erreicht hat, ich weiß es nicht. Da kannst du mich auf eine Streckbank legen und ich krieg das nicht mehr hin. Aber an diese SC Freiburg-Saison, so wie an ein paar andere Saisons von anderen Vereinen, wird man sich immer erinnern. Und dann muss man darauf stolz sein, David.
Ja, ja, ich bin auch, also ich glaube, stolz ist auch gar nicht die Frage, sondern eher so die Frage, wie enttäuscht bist du, ne?
Ja.
Von dem Grad.
Ja, okay.
Ich bin auch eher in dem, tatsächlich merke ich jetzt in dem Camp, dass ich sage, also, ne, im DFB-Pokalfinal, da stehen jedes Jahr zwei deutsche Clubs. Wie viele deutsche Clubs haben in den letzten 15 Jahren ein Europa-Finale erreicht? So, das ist, und
drei,
und
oder?
Was für ein
Leverkusen, Frankfurt, Freiburg.
Ja, ich weiß nicht, ob
wenn du es auf Europa League
beziehst. Ich habe jetzt 15 gesagt. Aber ich glaube, vor Frankfurt war eine Weile nichts, ne? Ja. Keine Ahnung, wenn du noch Champions League hinzuzählst.
Ja, wurscht. Gut, klar.
Also jedenfalls, ja, yeah, genau. Also selbst da, ne? Selbst die Bayern sind ja nicht Stammgast im Champions League Finale. Ja, und einfach dieses Gefühl, da gewesen zu sein und dahin zu fliegen nach Istanbul und dieser Weg dahin, das war so absurd. Also in Frankfurt am Flughafen haben die plötzlich durchgesagt in der Wartehalle am Gate. Ja, hallo, wir würden gern die versammelten Freiburger mal bitten, so ein Foto zusammenzukommen. So, ich meine, ich bin da mittwochs morgens hin und ich war schon überrascht, dass da eine ganze Menge an SC-Fans waren. Ist ja doch noch mal ein bisschen weiter weg. Frankfurt auch von Freiburg aus, 2 Stunden irgendwie mit dem ICE und so. Aber klar, du hast da auch keine großen Flughäfen in der Nähe. Mussten dann einige von Basel, von Zürich, von Genf, was weiß ich, über Stuttgart. Die waren auch alle direkt ausgebucht. Da ist dann Frankfurt schon auch irgendwie naheliegend. Und der Flieger war halt halb voll. Und dann meldet sich der Kapitän beim Losfliegen und sagt, ja, hallo, guten Tag. Wir begrüßen Sie alle auf dem Charterflug des SC nach Istanbul. Und sowas war halt. Und dann kommst du da an und hängen da SC-Logos, Wappen, alles irgendwie rum an diesem Flughafen. Also, ja, es war ein geiler Trip. Und zumindest eine Halbzeit konnte man ja auch dann glauben, oder 40 Minuten.
Ja, das 0-2 war es, oder? Was so ein bisschen alles gebrochen hat. Zumindest bei mir war es so, weil es so mit Ansage kam. Griffo zeigt schon Mansambi oder Makengo, bin ich mir gerade nicht mehr sicher, dass er quasi alleine gegen zwei auf dem Flügel ist, rückt aber selber raus, er erkennt nicht die Gefahr und genau aus der Situation heraus fällt dann dieses Tor. Auch natürlich noch durch einen Traumschuss, den er so jetzt zwar schon öfter getroffen hat in seiner Karriere, aber halt auch nicht bei jedem Versuch. Das war so, ja, das bei mir, wo ich vor dem Bildschirm gemerkt habe, ach, jetzt wird's ein bisschen zu schwer wahrscheinlich.
Ja, also das 0-1 war schon happig und dadurch, dass es 2-0 so schnell kam, war es dann tatsächlich vorbei. Ich glaube, du wusstest vorher, dass beide Mannschaften letztendlich stark darauf lauern, dass der andere Fehler macht oder sie dem anderen im Mittelfeld zweite Bälle abnehmen können und dann schnell nach vorne spielen. Und insofern war es irgendwie klar, derjenige, der das erste Tor kassiert, da wird es schwierig. Und das galt für Aston Villa halt nochmal brutal mehr, weil du dann auch einfach gemerkt hast, teilweise hatten beide Mannschaften, glaube ich, dasselbe vor, aber bei Villa sind halt die Pässe angekommen, präzise. So, ne? Da hast du halt einfach nochmal den großen, großen Unterschied gesehen, was halt individuelle Klasse ausmacht. So, das war dann, ist halt eine Spielverlagerung und beim SC musst du einmal den Ball nochmal kurz irgendwie stoppen und annehmen und dann weiterleiten. Und bei Villa wird er halt genau in den Lauf gespielt oder wird präzise angenommen. So, und mein Gott, was da letztlich auch für starke Spieler im Team standen. Ich habe das, glaube ich, auch vorher alles ein bisschen ignoriert.
Ja, das ist auch richtig so, David. Also da darf man sich nicht so sehr, wie heißt der Gegentorhüter? Ist der nicht national? Nee, weiß ich alles gar nicht, will ich gar nicht hören.
Nee, tauchte der nicht gerade in irgendeiner Liste der aktuell besten Torhüter auf Platz 3
oder
Platz 2?
Nein, 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 das kann ja gar nicht sein. Da würde der nicht Europa League spielen.
Ja.
Aber das ist ja völlig klar und man hat es natürlich auch gemerkt, dass das ein Team war nervöser als das andere. Also der SC Freiburg hatte so 4-5 Pässe mit drin in den ersten 15 Minuten. Die passieren so eben einfach nicht. So einfache Pässe, die in den Rücken gespielt werden, zum Teil in Seiten aus, zum Teil dann auch etwas zu einfache Ballverluste. Aber das ist halt so, das gehört mit dazu. Du trittst auch gegen Unai Emery an. Ich meine, das 0-1, so schmerzhaft es ist, weil es verteidigbar ist. Du musst auch einfach wirklich auch den Mut haben zu sagen, wir trainieren jetzt extra für dieses Finale ein paar Eckball-Varianten, die wir nur auf den SC Freiburg, was wir bei dem gesehen haben, zuschneiden.
Ja.
Und dass es dann so perfekt klappt, das tut halt weh, aber muss man auch echt den Hut vorziehen.
Genau, genau. Also das, ich glaube, das kommt noch dazu. Ich würde sagen, von meinem Standpunkt aus, und ich habe das Spiel jetzt danach nicht mehr im Fernsehen gesehen, ich habe es jetzt wirklich nur aus dem Stadion verfolgt und vor mir waren ein paar rote Fahnen. Ich habe auch nicht alles immer im Detail, jede Szene gesehen. Aber mein Eindruck war, dass, klar, die waren nervös, alles logisch, das war letztlich sogar verkraftbar. Ersten 10 Minuten nervös, passiert aber nichts. Wunderbar, hast du Phase überstanden, gut. Villa war ehrlich gesagt auch nervös, die waren jetzt die ersten 5 bis 10 Minuten auch nicht total so sattelfest wie am Ende. Und dann kam so eine Phase, wo beide auf Augenhöhe gespielt haben. Also natürlich war Freiburg schwächer, so wie sie auch im Halbfinale gegen Stuttgart individuell schwächer waren, aber sich trotzdem Stuttgart nicht hätte beschweren können, wenn Freiburg dieses Spiel gezogen hätte. Und du hattest so eine Phase gegen Villa, 20, 30 Minuten, und ich konnte von meinem Platz aus sehr gut sehen, wie Villa-Spieler, vor allem die Offensivreihe, angefangen haben, sich gegenseitig anzumotzen. So, hier, da, ich bin doch dahin gelaufen und warum geht dieser Ball jetzt schon wieder dahin und so. Und wenn in dem Moment Freiburg so einen blöden Standard reingemurmelt hätte, dann wäre dieses Spiel zumindest wahrscheinlich zunächst einmal noch anders verlaufen. Ich will nicht ausschließen, wie du gerade angedeutet hast, dass dann trotzdem Unai Emery mit halt brutal eingeübten Standardsituationen oder halt indem man nochmal einen Onana einwechseln kann.
Yeah.
Also, ich meine, das hat man ja gar nicht wirklich gemerkt, was der wahrscheinlich nochmal für eine Power auf den Platz gebracht hätte, weil das war ja gar nicht mehr nötig. Oder ein Jadon Sancho oder was immer alles noch auf der Bank saß. Also ich will nicht ausschließen, dass selbst dann das Spiel gegen uns gekippt wäre. Aber ich würde schon sagen, es gab Chancen, weil wir kennen alle Fußball, es gab Chancen, wo es ausgeglichener verlaufen wäre.
Mhm.
So, aber am Ende des Tages, ja, hat Freiburg nicht sein 120%-Spiel gemacht, was sie gebraucht hätten. Und das war eine extrem, extrem brutal starke Mannschaft. Und ich glaube, da hat der Name auch ein bisschen drüber weggetäuscht dann einfach, weil es halt auch nicht der große Club ist. Beziehungsweise man sieht daran wieder, wie unglaublich viel Geld mittlerweile in der Premier League einfach da ist.
Ja, das auf jeden Fall. Und Suzuki hat halt auch einfach wahnsinnig gefehlt.
Das
so
ist
als
richtig,
jemand, der mal im Druck eben auch mal was machen kann. Ich bin offen, ich hatte nach Abpfiff nicht mehr so wahnsinnig viel Interesse an der TV-Übertragung, deswegen kann ich nicht sagen, was danach eigentlich so los war zwischen Fans und Team. Wie war's denn?
Das Übliche, also das Übliche. Das,
haben Gott, wir in Augsburg damals auch gemacht beim 1-1, war alles wie immer.
Nein, aber das Übliche nach großen Spielen und bitteren Niederlagen, Fans standen die ganze Zeit da und haben geklatscht. Das Team ging in die Kurve, weil du den auch schon angemerkt hast, ist die einfach. Also das war jetzt nicht dieses Team, das irgendwie dankbar ist und sich freut, dass die Fans, also natürlich haben sie sich gefreut, ne? ich glaube, sie hatten da im
durch,
Kopf
oder?
Schon mit anderen Dingen
beschäftigt,
einfach und das davon, okay. Und aber letztlich haben die Fans es ja schon in der zweiten Halbzeit durch ihre Gesänge klar gemacht, dass sie da immer weiter gepusht haben, obwohl es 3-0 stand letztlich, ne? Und obwohl sie hier Stimme der Kurve lässt dich nie allein und all das gesungen haben. Und ich meine, du hast danach wirklich auch eine ganze Menge an Rückmeldungen bekommen. Ich hatte am Morgen in meinem Hotel Grüße an Matt, den Fan, Aston Villa-Fan aus Birmingham, der richtig neugierig war, der mich, also ich, ja, natürlich rede ich gerne über den SC, und dann dachte ich, ja, jetzt.
Da hat er den Falschen gefragt.
Jetzt dachte ich,
what
ne, jetzt habe ich mir was erzählt, jetzt nerv ich ihn nicht länger, und dann fragt er immer wieder nach und so, und will dann sogar noch von mir 50+1 erklärt bekommen.
Aha, ja, da sind sie alle scharf drauf, das ist wirklich so. Ich habe schon so viel mit internationalen Journalisten gesprochen, da kommt es auch immer, es kommt immer zur Sprache. Und du hast es ja auch, es war ehrlicherweise ein bisschen das Klischee, also Aston Villa, da gab es schon auch einige Fans, die sehr sehr gute Stimmung gemacht haben, aber am lautesten waren sie dann, als sie 3-0 geführt haben. You only sing when you're winning, und das aber auch nur für 5 Minuten.
Ja, sie hatten so ihre, ich glaube, sie hatten so ein paar Lieder, wenn sie die angestimmt und sich dann auch so reingefunden haben, weil dann das ganze Stadion gemerkt hat, ah, das ist dieses eine Lied, dann kam da auch die Wucht, das hast du auch gemerkt, ne? Also mein Gott, Birmingham ist eine 1,5 Millionen Stadt. Weiß ja ehrlich gesagt auch nicht jeder so in Deutschland, ehrlich gesagt, wie groß eigentlich diese Stadt ist, der jetzt nicht regelmäßig in Großbritannien ist. Ist auch manchmal verrückt, ehrlich gesagt, wie sehr dann Fußball sogar unser Bild prägt von, was sind eigentlich die großen Städte eines Landes, zum Beispiel. Ne? Also
schon Leute gesehen, die mit dem Reiseführer nach Sindelfingen wollten. Ja. Sinsheim meine ich eigentlich, aber den Unterschied haben gerade eh nur TSG-Fans und Baden-Württemberger gemerkt.
Ja.
Aber sag mal, was ich mich gefragt habe, also es war schon immer so, dass es ein enges Band zwischen, ich sag jetzt mal, der Szene und Julian Schuster gab. Julian Schuster, du alter Gauner, weil eben so langjähriger Spieler, immer integer zum Verein, und beide wünschen sich gegenseitig nur das Beste. Julian Schuster den Fans und die Fans Julian Schuster. Und trotzdem hatte ich den Eindruck, vor allem natürlich nach dem Halbfinale, als er dann im Block stand, die Gesänge mitgesungen hatte. Also zwei Dinge sind da, glaube ich, passiert. Das eine, da bin ich mir ganz sicher, nämlich, dass es jetzt auch dann deutschlandweit endlich mal angekommen ist, welches besondere Band es da gibt und welche Art von Trainer Julian Schuster da auch ist. Also, dass er jemand auch ist, der auch jede Zeile mitsingen könnte, wenn er wollte, weil er eben schon einfach lang genug mit dabei ist. Mhm. Und das Zweite, da habe ich aber drüber nachgedacht und bin selber zu keinem Schluss gekommen. Kann es sein, dass vielleicht sogar dafür diese Saison am wichtigsten war, dieses Band ist jetzt, also das ist jetzt unzertrennbar zwischen Fans, weil ich habe schon hin und wieder so leise, nicht Kritik an Julian Schuster mitbekommen, aber Zweifel, ob das auch wirklich funktioniert mit ihm, in eben Phasen, in denen es mal nicht perfekt lief beim SC Freiburg. Und jetzt habe ich den Eindruck, also der Trainer, der dich ins Europa-League-Finale bringt, also dieses Band ist fester denn je.
Das sicherlich, wobei wir, glaube ich, alle lang genug Fußball machen, um dann nicht doch zu wissen, dass, also selbst an Streich gab es ja zwischendrin Kritik von Teilen der Fans, so, ne? Oder im Sinne von, okay, wir stellen nicht Streich an sich in Frage und wir wissen, wie großartig der Mann ist, aber, ne, so, warum macht er dann das und das und das? Insofern, ich glaube, was definitiv stimmt, ist, dass man sich vielleicht auch, weil das alles so smooth ging und weil sie dann eben diesen Schuster wieder hervorgezaubert haben. Also ich meine, haben ihn ja nicht viel gezaubert, war die ganze Zeit da, aber und weil auch die erste Saison so smooth verlief, dass man, und da sind wir ja beim Royal eigentlich hier an der richtigen Stelle, dass man mal zurücktreten müsste und eigentlich mal sagen müsste, was ist das eigentlich für ein Wahnsinn? Da wird ein Trainer eingestellt, der hat kein einziges Spiel Bundesliga-Erfahrung. Und im ersten Jahr kannst du immer sagen, ja gut, okay, also das erste Jahr hat er ein bisschen Glück gehabt und so und haben die Sachen gut für ihn gestanden. Und er wurde dann vom Kicker zum Trainer des Jahres gewählt. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht genau, wie das so da draußen wahrgenommen wird. Bei 93 wird sich immer bespöttelt. So, und dieses, es kam mir manchmal schon auch so ein bisschen vor, wie diese Obama kriegt den Nobelpreis, Friedensnobelpreis, ein klein bisschen zu früh so. Aber wenn du dir halt überlegst, wo das alles hätte scheitern können in diesen letzten 2 Jahren und wo das nicht gescheitert ist, sondern der hat den Verein jetzt zweimal nach Europa geführt, hat ihn in ein Finale geführt, hat ihn jetzt ins DFB-Pokal-Halbfinale alles geführt, hat nachweislich auch Spieler und das System weiterentwickelt. Er ist nicht die prägnante Gestalt, wie Streich es war. Er ist definitiv deutlich langweiliger in seinen Pressekonferenzen. Ich glaube, das habt ihr jetzt gerade auch beim letzten SC-Schwerpunkt, meinte ich mich zu erinnern, ausführlich besprochen. Aber es ist schon ein klein bisschen verrückt Und ich glaube, man macht sich das gar nicht so sehr bewusst, weil wir diese alternative Realität eben nicht erleben können, in der das halt alles scheitert und Leute sagen, ja, ja, ist doch klar, dass es gescheitert ist, ne? Also, war halt ein Versuch, mein Gott, nach jedem großen, langen Trainer hast du erstmal Schwierigkeiten. Viele Leute vergessen ja auch, ehrlich gesagt, dass wir mal einen Markus Sorg hatten, den wir nach 18 Spielen entlassen haben.
Da wollte ich gerade drauf zurückkommen. Das wissen die Leute wirklich nicht mehr, weil es halt 2011 schon war.
Ja, und der kam auch erst, also der war auch vorher 3-4 Jahre dabei, war Scout und war Nachwuchstrainer. Genau. War jetzt nicht ewig lang dabei, aber war eine Weile dabei und wurde befördert. Und nach 18 Spielen haben wir gesagt, nee, sorry, wir brauchen jemand anderen. Und dann kam Streich. So, also
das ist es nämlich. Also ich glaube schon, dass es dafür kein großes Bewusstsein gibt außerhalb von Freiburg, weil eben auch einfach das Interesse an Freiburg eher regional ist als national. Das Finale war jetzt mal so die Ausnahme, aber deswegen glaube ich, dass das eben auch dem ganzen Verein gut getan hat, da mal, dass ein paar mehr Millionen Menschen eben ihr Bild vom SC Freiburg kalibrieren können, weil es hat sich eben einfach schon ziemlich krass verändert innerhalb der letzten Jahre und jetzt wird aber allerdings der SC wird jetzt dann national auch immer an diesem Anspruch gemessen werden. Das wird zu furchtbaren Spannungen führen, weil die Fans immer sagen werden, hey, wir wissen, wo wir herkommen, wir wollen den Klassenerhalt und so weiter und so fort. Aber das wird alles in der Zukunft passieren und das ist aber auch relativ vorhersehbar. Aber ich glaube auch, dass der Blick auf den SC ist von außen ein anderer. Und aber auch von innen ist es so, dadurch, dass SC-Fans schon einfach so lange keine Trainerwechsel mehr erlebt haben, also seit 2011 einen und der war gewollt.
Ja.
Das sind 15 Jahre und in diesen 15 Jahren hat der Trainer, der eben das für 13 Jahre gemacht hat gesagt, ja tschüss, ciao, ich bin jetzt da mal raus, der Julian, der war die ganze Zeit schon mit dabei, gibt's dem. Der wird es gut machen. Macht euch da keine Sorgen. Und dann hat man es dem Julian gegeben, entgegen auch, man hätte auch einen sehr, sehr guten Jugendtrainer gehabt, der vielleicht auch mal dran gewesen wäre, der große Erfolge hatte, der deswegen dann auch den SC verlassen hat. Ja. Also da hat man dann auch, also Markus Stamm, genau, meine ich damit.
Dresden jetzt ist,
möchte ja. ich, genau, wollte ich nur nochmal kurz einordnen. Und SC-Fans sind das nicht gewohnt. Normalerweise funktioniert sowas nicht. Normalerweise hast du alle anderthalb Jahre einen neuen Trainer und es kann auch gerne mal sein, dass sich der Spielstil dann komplett verändert.
Ja.
Es ist schon was Besonderes.
Und dass der Verein daneben greift und so. Wobei ich glaube, ich meine, du hast es jetzt natürlich bewusst flapsig gesagt, aber ich glaube auch da kann man nochmal darauf hinweisen, das wirkt so ein bisschen hemdsärmlich. Naja, der Julian ist jetzt da und
ja, sie haben schon vorbereitet.
Als Spieler und ich glaube, das war im Gegenteil sehr, 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 sehr stark geplant intern und ich würde sogar vermuten, dass es sehr wohl einen gewissen Zweikampf zwischen Schuster und Stamm gab im Management, die halt überlegt haben, wen nehmen wir da hin, aber die halt bewusst gesagt haben, wir wollen uns nicht nur unsere Spieler selbst heranziehen, sondern wir wollen uns auch unsere Trainer selbst heranziehen, weil wir glauben, dadurch die Philosophie des Vereins am besten langfristig durchsetzen, ist vielleicht das falsche Wort, behalten zu können. Und das ist schon eigentlich ein spannender Gedanke, den so gar nicht viele Vereine zu haben scheinen. Also es gibt ja selbst nicht viele Vereine, die sagen, wir wollen einen Trainer, der zu unserer Philosophie passt.
Ne, beziehungsweise also, frag Vereine nach ihrer Philosophie und sie sagen, wir wollen Rang 10 erreichen.
Ja, genau. Ich meine, selbst der FC Bayern wusste ja nicht ganz genau, welche Art von Trainer er möchte. Und, ja,
aber das ist sehr süß, dass du sagst, selbst der FC Bayern. Aber das ist jetzt nochmal ein anderes Thema.
Naja, übrigens, gut, aber er ist ja zumindest ein sehr erfolgreicher Verein. Ne? Also man kann ihm alles Mögliche vorwerfen, aber sie waren ja durchaus erfolgreich in dem, was sie tun in den letzten Jahren.
Ja, ja, aber es ist jetzt nicht immer alles von langer Hand geplant gewesen.
Nein,
ich muss noch kurz korrigieren, es ist natürlich Thomas Stamm. Ich habe eine Markus-Mann-Thomas-Stamm-Schwäche. Ich habe auch ewig im Kopf überlegt, ob er Stamm oder Mann heißt und dann habe ich es trotzdem gebottelt. Also habe es trotzdem verhunzt. Also Thomas Stamm war natürlich gemeint. Der andere ist komplett jemand anderes, aber in meinem Kopf. Ja, mein Namensgedächtnis ist nicht das Beste. Lass uns doch
Thomas Mann ist auch jemand anderes.
Ja, das hätte ich gerade noch hinbekommen. Den, du, ehrlich gesagt, da würdest du Pressekonferenzen nicht ertragen. Der wäre nach 4 Spielen weg. Da würden die Leute sagen, also ist ja alles ganz schön, man kann ihm ja ganz gut zuhören, aber wirklich immer diese 3-stündigen Pressekonferenzen, das reicht, wenn er immer erstmal die Landschaft vom Trainingslager über 4 Seiten hin beschreiben muss und dann die nächsten 2 Seiten die Luft, wie sie über dem Trainingsgelände liegt. Ich war ein großer Fan vom Zauberberg, aber gut, das ist jetzt nochmal was anderes. Lass uns in die Saisonbesprechung reingehen. Ja. Du hast 5 Aspekte mitgebracht und dein erster lautet Elsab. Ich vermute, dass du damit nicht die K-Pop-Band meinst, die es nämlich auch gibt. Oder
echt,
doch?
Gibt es die? Das wusste ich nicht. Nein. Elsup oder also E-L-Z-Z-U-P und ich kam auf den Namen, weil ich hatte in meiner Jugend, ich erinnere mich noch, gab es von irgendeinem, keine Ahnung, war es Ravensburger, war es ein anderer Spieleverlag, weiß ich nicht, gab es eine Puzzleserie. Die hieß so, weil es war ein spiegelverkehrtes Puzzle. Also Elsub ist der Name Puzzle für spiegelverkehrt geschrieben. Und du hattest auf dem Deckel hattest du ein Bild und du musstest aber nicht das Bild puzzeln, was auf dem Deckel war, wie es ja sonst immer bei allen Puzzlen ist, sondern du musstest das puzzeln, was die Leute, die auf dem Deckel abgebildet sind, sehen. Also ihnen gegenüber. Falls du das verstehst, ja. Da heißt, du wusstest nicht genau, was du puzzelst. Und ich fand das ein sehr schönes Bild für den SC, weil der hatte seine Puzzleteile ja erstaunlich früh diese Saison. Mhm. Ja, haben wir ja alle drüber geredet. Ganz frühe Transfers, Yuito, 10 Millionen, Irie kam für knapp 9, Matanovic, gut, Matanovic war ein bisschen später dann wegen der ganzen Dorn-Geschichte. Treu hat man teuer zurückgekauft von St. Pauli, nachdem er eigentlich aus der eigenen Jugend am Scherhand kam. So. Und du hattest es alles zusammen und dachtest ja als Fan, wow, da haben sie ja mal richtig Zeit, jetzt was zusammen zu puzzeln. Und ja, ich habe nochmal auch extra bewusst in eure Saisonvorschau reingehört.
Au.
Da habt ihr schon gestöhnt. Ich glaube, du hast es sehr, sehr pointiert gesagt. Und jetzt spielen sie im Pokal gegen Lotte schon wieder mit den alten Leuten, obwohl sie Lotte doch so lange hatten. Dann hat ja Schuster sogar das Gegenteil bewiesen, hat gegen Augsburg Manzambi als Sechser aufgestellt, Jüter als Zehner, Dingchi außen. Mhm. Gegen Köln die gleiche Formation gleich nochmal.
Kumuliert war das ein 2-7.
Genau. Und das ging halt beides so richtig, richtig in die Hose. Und dann war gegen Stuttgart im Spiel drauf, war Manzambi nochmal drin, aber dann jetzt auf der 10. Da hat er sich seine rote Karte abgeholt und dann Matanovic wurde nochmal eingewechselt, hat da seine 2 Tore gemacht und dann war's das erstmal. Dann stand gegen im kommenden Spiel gegen Bremen stand eine Elf auf dem Platz, die hätte die Saison davor auch auf dem Platz stehen können.
Genau.
Ja, Höhler, Adamu, beste Links. Und das war so ein, du hast richtig gemerkt, wie dann erstmal wieder, ne, dieses Back to Basics. Und was machen wir denn jetzt? Und wie puzzeln wir das alles zusammen? Und naja, jetzt verlassen wir uns erstmal wieder auf das, was wir schon eingeübt hatten, vergangene Saison. Und als Fan hast du dich schon gefragt, okay, hey, was, ich habe mich gefreut auf diese ganzen neuen Leute. So, was, und die waren auch teuer diesmal zum Teil. Und man könnte jetzt erwarten, dass endlich mal Leute kommen, die auch schneller in dieses System reinfinden. Und die haben die Vorbereitung mitgemacht. Und du schwammst so in einem sehr, sehr starken Limbo dann so, weil dann kamen diese 3 Unentschieden in der Liga, Hoffenheim, Gladbach, Frankfurt. Yuito war draußen tatsächlich dann. Mhm. Der war eine ganze Weile draußen. Manzambi wurde ein bisschen hin und her geschoben. Mal vorne, mal hinten. Scheren, Matanovic wurden immer wieder eingewechselt. Aber das sah bis November, bis zu diesem 0-0 gegen Union Berlin, sah das bemerkenswert stark so aus, wie es auch das Jahr zuvor hätte aussehen können. Vielleicht mit einziger Ausnahme von Treu, der hat sich da ein bisschen festgestellt und natürlich mit der großen Ausnahme des Dorn nicht mehr da war. Und das hattet ihr, glaube ich, auch, ich habe so viel jetzt mir nochmal, auch du merkst es vielleicht nochmal angehört, weil ich das nochmal spannend finde, eben so in der Rückschau, ne, wenn man eben so im Jahr vorher Prognosen stellt oder du den Leuten auch nochmal anmerkst oder dir selbst auch nochmal anmerkst, was du gedacht und gefühlt hast, weil das ändert sich so stark. Ich habe das teilweise komplett vergessen, dass weiß ich nicht, zur Winterpause oder so Kübler noch keine Rolle gespielt hat. So, weil plötzlich ist der so präsent wieder gewesen, ne? Oder auch selbst Beste war in der Hinrunde noch nicht der in der Rückrunde war.
Bei Beste gab es noch Aktionen von Heidenheim-Fans, Free Beste, weil er einfach so wenig Erfolg hatte mit dem, was er versucht hat beim SC.
Genau. Und ich glaube, es war jedenfalls in dem Freiburg Schwerpunkt, den ihr gemacht habt zum Saisonende, wo ihr auch herausgearbeitet habt, dass der SC halt so dermaßen stark auch auf Doan zugeschnitten war, dass es die ganze Saison gebraucht hat, um ein System zu finden, wo man sagt, okay, wir haben aber diesen Typ Doan nicht mehr, wir haben dafür aber andere Spieler, jetzt müssen wir es halt umdenken. Und ich würde sagen, das ist durchaus gelungen, aber das hat eben eine Weile gebraucht, bis man dann im November so dieses Setup gefunden hat, wo dann eben Mansambi ne, wieder ein bisschen weiter hinten war, Suzuki auf dem Platz und Eggestein ihn absichert, Grifo Beste außen und dann plötzlich das aber auch funktioniert und du gemerkt hast, okay, das könnte was werden. Es wurde immer noch nichts, ehrlich gesagt, so teilweise, ne? Es waren 2-1 gegen St. Pauli, aber muss man jetzt sagen, wissen wir auch heute im Nachgang, dass St. Pauli jetzt vielleicht nicht unbedingt die größte Messlatte der Liga war, die Saison hinweg. Aber ja, im November kam so ein bisschen diese erste Wende. Da hat man auch schon mal 2-0 gegen Bayern geführt. Du hast dieses furiose 4-0 gegen Mainz. Und du hast dann ein großes Novum im Dezember. Du hast nämlich ein 1-1 gegen Dortmund, weil wir erinnern uns ja, Freiburg verliert ja eigentlich immer gegen große Vereine, bevorzugt mit 3-0 oder 5-0. Und was aber noch an Puzzleteil fehlt zu diesem Zeitpunkt, ist eben Matanovic. Und ja, was aber interessanterweise auch nicht kommuniziert wurde, auch das war mir im Nachhinein gar nicht mehr so bewusst, es wurde die ganze Zeit gar nicht kommuniziert, dass der verletzt ist oder dass der so eine Verletzung mit sich herumschleppt. Es wurde so ein bisschen, also es wurde immer gesagt, ja, er ist noch nicht ganz bereit und du hast dir gedacht, was ist denn da los? Warum setzt ihn ja nicht ein? Genauso übrigens wie die Malaria-Erkrankung von Irie auch erst ein bisschen später rauskam. Also da hat der Verein schon auch, merkt man dann, die Spieler geschützt.
Macht er aber immer. Also der SC Freiburg kommuniziert ja nie, was Spieler haben, welche Verletzungen und wie lange sie ausfallen.
Ja.
So wie Vertragslaufzeiten. Das ist
ja so wie alles. und ja, wir wissen, ne, das Puzzle, das dann gefunden wurde, das war auch nicht immer schön. Da hast du auch immer wieder in diversen Sendungen geflucht, was es für schwer anzuschauende Spiele waren, diese langsame, tiefe Ballzirkulation da und dann hohe Bälle und dann anfangs auf Höhler und
aber es war halt einfach nicht alles wie in der Vorsaison und das ist, als würdest du zu Weihnachten Spielzeug geschenkt bekommen und dann sagen deine Eltern, schön, dass du es jetzt ausgepackt hast, wir stellen das mal hier oben aufs Regal, wo du nicht hinkommst, hier sind deine alten Spielsachen.
Die sind doch auch schön.
Genau, wir haben Spielzeug zu Hause und das Spielzeug zu Hause ist so ein Korken. So ein Korkentier.
Genau, ja. Ja, und Tobi hatte auch in der Saisonvorschau, hatte er gesagt, ja, es ist gleich Rüge wie immer. Doppelsechs ist nicht kreativ und Angriffe gehen über Flügel und Standards. Und ja, da immerhin hat dann Schuster ihn ein bisschen im Laufe der Saison das Gegenteil gezeigt, weil plötzlich kamen dank Mansambi und Joito Angriffe über die Mitte. So, das war diese Neuerung oder eine der. Ich fand es zwar auch schön zu erkennen, wie plötzlich Einwechslungen das Spiel verändert haben. Und ich finde es stärker als in den vergangenen Jahren.
Auf jeden Fall, ja.
Also ne, ein Scherhand ist eine komplett andere Rolle als Grifo. So einfach.
Ja.
Und wenn du erst Joito spielen lässt und dann Höhler einwechselst, dann hast du eine ganz andere Statik im Spiel, aber im positiven Sinne, weil dann kann so ein Höhler nochmal da vorne irgendwie nochmal ganz anders Unruhe reinbringen und der Gegner hat aber vorher mit Joito eine ganz andere Art von Gegner gehabt. Also das fand ich sehr, sehr spannend und sehr schön, wie da auf der Bank einfach viel mehr taktisch-strategische Tiefe war. Wobei gleichzeitig eben, und auch das hörte man dann immer wieder in dieser Phase, dann auch gesagt wurde, boah, aber man nützt die Bank auch eigentlich nicht aus und da sitzt doch noch ein Kübler rum und so. Und was ist denn mit dem Höfler und warum wird er nicht eingesetzt? Und oder eben, ne, wie du sagst, Beste oder Dingchi, was ist denn mit Dingchi und was ist mit so und auch das kam erst in der zweiten Saisonhälfte, dass man das Gefühl hat, okay, da sitzen auch Leute auf der Bank und die werden dann auch gewinnbringend taktisch eingesetzt.
Ja, wobei, also das Problem, glaube ich, in dieser Phase, in der auch ich ja immer mal wieder den SC kritisiert habe, waren, glaube ich, gar nicht die schlechten Spiele, sondern das Problem war, dass man in einzelnen Spielen immer wieder gesehen hat, was eigentlich möglich wäre. Und der eine Fall dafür, den besprechen wir gesondert, nämlich die Europa League Spiele, die einfach in der Regel sehr gut waren, zumindest vom Ergebnis her, oft aber auch von der Spielweise. Aber ja, auch in der Liga hattest du zwischendurch so totale Hallo, wir sind da und wir sind ein anderer SC-Spiele. 4-0 gegen Mainz 05, wo die gar keinen Stich machen. Also 4,6 zu 0,11 expected goals. Das 4-3 gegen Wolfsburg war ein bisschen wild, aber immerhin, man hat's gewonnen. Auch dieses gedrehte Spiel gegen den VfB Stuttgart, was ja auch extrem wichtig war, das zu drehen in der Situation. Und ich glaube, daher kommt dann auch das, dass du dann mit einem, ja, eben eher so, ja, mit einem 0-0 gegen Union, was auch wirklich genauso aussieht, wie es sich anhört, dann ein bisschen unzufriedener bist, weil du eben schon gesehen hast, rein theoretisch ginge es auch schon anders. Und vielleicht kommt es auch daher, und das ist dann ein bisschen ungerecht dem Verein gegenüber, aber auch nicht komplett illegitim, weil es ist ja so, dass der SC Freiburg einen sehr breiten Kader hat. Und dann darf man das schon auch erwähnen, dass es ja auch schon mal anders aussah in der Saison.
Ja, breit von den Fähigkeiten her, von der Zahl der Spieler her nicht so sehr.
Ja, okay, das stimmt natürlich. Ja, da hast recht, da kommen wir natürlich auch noch drauf.
Kommen wir auch noch drauf, ja.
Wobei das ja auch so ein bisschen so ein selbstgemachtes Problem der Rückrunde war, aber da können wir ja dann drüber sprechen. Also da hätte ich schon noch mal ein paar Fragen, wie man im Nachhinein so manche Transferentscheidungen im Winter beurteilt. Ja. Aber genau, es war sehr wechselhaft. Es gab zwischendurch immer wieder auch die guten Spiele, in denen auch wirklich viel los war. Und jeder hat ja auch gesehen, hin und wieder war auch ein bisschen Pech mit dabei. Also allein der Auftakt gegen den FC Augsburg, das war ein Witz, dieses Spiel zu verlieren. Das ist
genau. Ja, also das war sowieso vielleicht ein bisschen eigentlich ein Problem in dieser Gleichzeitigkeit von diesen unfassbar schlechten Niederlagen gegen Augsburg und Köln, weil das gegen Augsburg war gar nicht schlecht. So, das könntest du eigentlich ziehen. Da warst du eigentlich überhaupt gar nicht schlecht und das war so ein sehr, sehr starkes Freakspiel. Während gegen Köln war es wirklich ein schlechter Auftritt einfach. Es war ein total kraftloser Auftritt und dann hast du zwei eigentlich recht unterschiedliche Spiele, aber der Effekt, dieser doppelte Effekt von beiden war eben, dass da erstmal so ein richtiger ein Tor zugemacht wurde, ein Floodgate, ein Damm irgendwie geschlossen wurde und so, jetzt stopp, alles auf Anfang. Wir stellen das Spielzeug mal da oben auf den Schrank.
Ja, du
kannst damit noch nicht richtig umgehen, mein Lieber. Du musst noch ein bisschen älter werden.
Genau, das ferngesteuerte Auto ist ein bisschen zu schnell. Ja, du bist jetzt schon zweimal gegen die Wand gefahren. Und was würdest du sagen, waren denn dann die Elemente, die dazu geführt haben, dass man das Puzzle dann doch irgendwie lösen konnte oder dann irgendwann gesehen hat, was man da eigentlich puzzelt?
Naja, wie ich es gerade beschrieben habe, ich glaube, zum einen die Erkenntnis zu sagen, wie setze ich die Spieler ein? Vermutlich, ich bin jetzt beim Training nicht dabei, aber ich kann mir eben auch gut vorstellen, dass es dann halt Prozesse sind, wo du merkst, das, was in den ersten zwei Spielen eben nicht funktioniert hat, klappt im Training immer besser, da entsteht was. Und wie gesagt, wäre Matanovic halt gesund gewesen von Anfang an, sähe die Sache möglicherweise auch anders aus. Also es ist ja vollkommen unbestreitbar, dass auch Matanovic, den habe ich im Grunde sogar eben nochmal vergessen, weil ich jetzt vor allem auf die erste Saisonhälfte geschaut hatte, aber auch der bringt ja einen was vollkommen anderes mit sich als mal Adamu oder Höhler. Also ich würde sagen, das ist der erste wieder richtige Stürmer seit Petersen. Und auch Petersen war ja in seinen letzten Saisons eher noch der Joker als der klassische Stürmer, der er anfangs war.
Wo würdest du die Unterschiede zwischen Matanovic und Höhler sehen?
Ich würde schon sagen, dass Matanovic, dass du Matanovic anmerkst, dass er einen stärkeren Zug zum Tor hat und beim Annehmen von Bällen schneller daran denkt, wie kriege ich den Ball ins Tor? Und ich glaube, Höhler denkt noch ein bisschen stärker auch daran, wie mache ich den Ball fest und wie bewege ich mich im großen System. So, ich glaube, da ist Höhler schon auch sehr, sehr streichgeschult irgendwie. Oder siehst du das anders?
Na, ich sehe sie nicht so unterschiedlich. Ehrlich
gesagt. So wurde es anfangs gesagt. Also es wurde anfangs gesagt, Matanovic sei so eine Höhler-Figur und er würde auch viel arbeiten und alles. Und ich finde aber schon, dass, weil das war ja über die Jahre hinweg immer wieder das Problem von den Freiburger Stürmern, dass es natürlich extrem wichtig ist, dass sie im System arbeiten und dass sie im Pressing alles mitgehen und du dadurch auch dann eben Gefahr kreierst. Aber ja, in den vergangenen Jahren oft nicht durch die Stürmer. Die Stürmer waren ja, also ich glaube nicht, dass Höhler in den letzten Jahren irgendwann mal die Scorerliste angeführt hat, ehrlich gesagt.
Das ist, ja, das ist
und,
das.
Und Matanovic hat 15 Tore, obwohl er eigentlich nur eine Halbzeit wirklich gespielt hat.
Also sie sind sich tatsächlich sehr ähnlich, was quasi so alles, was Kopfballspiel angeht, Ballverarbeitung im Strafraum. Aber eben, was eben die Torquote angeht, ist Matanovic jetzt in dieser Saison deutlich besser gewesen. Und ich meine, wir alle haben ja auch diese Vorlagen gesehen, die er gegeben hat. Also was vielleicht ist der Unterschied ein relativ simpler. Ich glaube, Lukas Höhler verwendet seinen Kopf auch sehr gerne, um zu passen. Und Matanovic macht es am liebsten eigentlich doch mit dem Fuß. Er kann es auch mit dem Kopf, aber das war ja schon auffällig. Wir haben ja eigentlich denselben Spielzug gesehen, wie wir ihn häufig kennen. Wenn wir nicht wissen, wohin, langer Ball auf unseren Zielstürmer und der legt mit dem Kopf in die Tiefe und da läuft nämlich dann schon jemand rein. Und Matanovic macht das ja häufiger mit dem Fuß. Hat er unter anderem auch gegen Braga, hat er doch, glaube ich, so ein Tor perfekt vorbereitet.
Ja, beziehungsweise.
Nee, die rote Karte hat er so vorbereitet.
Oder er läuft dann halt doch auch selbst.
Oder das,
würde ich jetzt sagen. Also vielleicht, keine Ahnung, habe jetzt nicht alle Spieler ausgewertet. Ich würde sagen, ich sehe ihn häufiger dann doch auch zum Tor ziehen. Und mein Gefühl war auch, dass es in der letzten Saisonphase dann eben auch eine der gefährlichen Waffen war, dass du eben nicht so ganz wusstest, von wo kommt die Torgefahr jetzt. Kommt sie dann doch von Matanovic, der durch die Mitte geht oder geht der Ball jetzt doch wieder auf die Außen, bricht da jemand durch? Das war in den Phasen, wo es dann gut lief, echt schon schön anzusehen.
Mhm. Und worin glaubst du liegt das, dass 10 der 13 Niederlagen Freiburgs auf die gesamte Saison gesehen auswärts stattgefunden haben?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, müsste ich jetzt spekulieren oder müsste ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, Indizien zusammensuchen. Ich meine, du kannst definitiv sagen, dass die Fans mittlerweile ihr Stadion angenommen haben. So, das und ich glaube, das hat Gott, jetzt bin ich auch gerade nicht sicher, ob das ein Gespräch war zwischen Kumpels, was ich geführt habe, oder ob das auch irgendwas war, was ich irgendwo bei euch gehört habe und ich mich gerade wiederhole. Also ganz generell.
Klassische Podcaster-Krankheit, man weiß nicht, wo. Habe ich schon mal erzählt
genau.
Oder nur gedacht.
Aber ganz generell kann ich sowieso nochmal sagen, also ne, ihr habt einen großen Freiburg-Schwerpunkt zu 2 Wochen vor Saisonende gemacht oder so. Da war schon sehr, sehr viel Fazit und Bilanz drin. Insofern kann man den sich auch wunderbar anhören. Da spricht ja auch bereits über Taktik und ihr sprecht auch sehr, sehr schön zum Beispiel über, kann ich jedem empfehlen, über finanzielle Situationen ähnliches. Da habe ich jetzt heute hier speziell nichts vorbereitet.
Nee, das ist ja auch
sagen, da kann man da ganz wunderbar reinhören.
Also was halt auffällig ist also, bei den Niederlagen ist, das sind alles die Spiele mit, es gibt eine Ausnahme, das war Werder Bremen, aber es war halt auch Werder Bremen am 4. Spieltag, der Ballbesitz. Die Niederlagen fast ausnahmslos, also Sieg gegen Werder, Sieg gegen Gladbach und nochmal Sieg gegen Werder, sehe ich gerade. Das sind die drei Ausnahmen, wo man ein Spiel sogar gewinnen konnte. Ansonsten hat man sie ausnahmslos verloren, wenn man einen Ballbesitz hatte von 40% oder weniger. Und das war in diesen Spielen der Fall. Aber ich würde sagen, dass Werder und Gladbach da nochmal ganz besondere Kandidaten sind. Das lasse ich nicht besonders hoch gelten. Natürlich sind da die Top-Teams mit dabei. Also gegen Bayern hast du den wenigsten Ballbesitz gehabt und warst ja, ja eigentlich sogar nah dran am Punktgewinn im Rückspiel. Und natürlich ja, hast du dich dann auch, und wir kennen das mit den Top-Teams, das haben wir auch schon besprochen in der letzten Saison, dass das hin und wieder ein Problem war. Aber das ist der einzige Indikator, wo man sagen kann, vielleicht fühlt sich da auch das Team nicht wohl genug. Und
ja, oder umgekehrt, das war das, was ich gerade sagen wollte, ne? Also, dass dann doch wieder ein Stadion, das eben mitgeht, so den Wohlfühlfaktor erhöht. Und das, ich meine, wir Fans wollen und hoffen es natürlich immer, dass wir einen Einfluss haben auf das Spiel, indem wir die Mannschaft supporten. Letztlich ist es, glaube ich, ein bisschen schwer rauszubekommen, was da jetzt, wie willst du das messen? Aber du kannst ja schon sehr wohl dir anhören, dass Spieler das kundtun und sagen, also wenn die Fans uns pushen, dann fühlen wir uns wohler oder dann sind wir selbstbewusster und dann gelingen auch Sachen. Und das würde ich sagen, ist sehr wohl der Fall, ja. Und da bin ich jetzt bei dem, was ich gerade sagte. Natürlich ist so ein neues Stadion erstmal ein Fremdkörper und da kannst du eine Saison drin spielen und das wird trotzdem erstmal ein Fremdkörper sein, weil wie Streich sagte, und wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wo ich es genau gehört habe oder ob ich es. Der sagte, naja, also damit ein Stadion irgendwie angenommen wird, müssen da Signature-Spiele stattfinden und da müssen besondere Spiele stattfinden, wenn du dich erinnerst. Und das hast du auch diese Saison definitiv noch. Also, du hast es vor 2 Jahren mit dem Rückspiel von Lens sicherlich geschafft und sowas, aber du hast auch diesmal wieder großartige Spiele gehabt, wo du sagen wirst, da erinnern wir uns daran, an dieses Stadion und. Es schadet sicherlich auch nichts, dass endlich diese graue Wand da hinten mal rot-weiß gestrichen worden ist, von der man lange nicht wusste, ob sie gestrichen werden darf oder ob die Architekten aus irgendwelchen Gründen sagen, nein, das wollen wir nicht.
Wir stehen so auf Sichtbeton. Ja. Das ist ja auch ein Kommentar zu unserer Zeit. Okay, aber das ist quasi so Sommer und Hinrunde. Wir haben noch so 2 Themen, die sich auf Kaderstrukturen beziehen. Wir haben dann das große Saisonfinale. Wäre es für dich in Ordnung, wenn wir jetzt aber schon mal erstmal über den Jungbrunnen Europa League sprechen? Und zwar jetzt erstmal bis zum Frühling hin, denn das war ja tatsächlich das Erstaunliche. Also der SC Freiburg hatte wirklich so zu knabbern an der Bundesliga. Es gab mal die positiven Ausreißer, aber es war doch ein trockenes Stück Brot die meiste Zeit. Wo es aber in der Regel immer lief, zumindest vom Ergebnis her, muss man sagen, das war eben in der Europa League. Kannst du das nochmal zusammenfassen? Also, oder kannst du dir im Nachhinein einen Reim darauf machen, dass dem einfach so war?
Ja, kann ich beides. Also die Zusammenfassung ist letztlich, wie du es gerade beschrieben hast, und ich würde sogar sagen, nochmal verstärkt, dass wann immer es gerade in der Liga schlecht lief, dankenswerterweise noch ein schönes Europaspiel kam, dass das Gemüt wieder gepusht hat. Ja, also nach diesen besagten 3 Unentschieden im, was war es, Oktober, glaube ich? Genau, im Oktober kam dann ein 2-0 gegen Utrecht. So. Mhm. Nach dem ja insgesamt verkorksten Start, gut, okay, kamen die 2 Ligaspiele, aber dann noch das 2-1 gegen Basel obendrauf. Also da hattest du dann wettbewerbsübergreifend quasi 3 Spiele in Folge, die du gewonnen hast. Mhm. So. Nach dem drögen 0-0 gegen Berlin kam ein berauschendes 3-1 gegen Nizza. Und da war ich auch im Stadion, da haben die auch sich einfach durchgespielt. Jetzt wissen wir auch, dass Nizza nicht die allerbeste Saison hatte, wohlgemerkt. Die zum Zeitpunkt der Aufnahme spielen die noch gegen Abstieg. Wir wissen nicht, ob die überhaupt in der Liga bleiben. So, und das heißt, das hatte ich mit Jungbrunnen gemeint. Also auch ihr hattet in der Saisonvorschau, hattet ihr zu Recht darauf hingewiesen, wie viele Trainer mit Europa gestruggelt haben. Mhm. Und Streich übrigens auch in den ersten Saisons. Das ist nicht so einfach, weil du ja dann weniger Trainingsmöglichkeiten hast und dann manche Dinge eben doch nur am Video schauen kannst und so. Und dass Schuster das hinbekommen hat, klar, der hat das mit Streich alles erlebt, ne? Also der SC hat sich da, glaube ich, auch professionalisiert, weil sie ziemlich viel Europa gespielt in den letzten Jahren. Aber es ist, also allein, dass sie da nicht gestrauchelt sind, ist keine Selbstverständlichkeit. Und dass es dann tatsächlich gefühlt zu einem Stimmungsaufschwung kam. Mhm. Dadurch war die Europa League plötzlich eher ein Vorteil, würde ich sagen, als ein Nachteil, weil du konntest dir, also ich glaube schon, dass es was ausgemacht hat, dass du dir Selbstvertrauen geholt hast über Europa. So. Ich will nicht ausschließen, dass dann doch nochmal der ein oder andere Punkt auch verloren ging. Ne? Wer weiß, wie die in der Liga gespielt hätten, wenn sie jetzt dann doch nicht die Dreifachverlassung gehabt hätten. Das mag durchaus sein. Aber was die Moral anging, sicherlich auch die Eingespieltheit, war Europa definitiv ein Vorteil. Und das gilt bis zum Saisonende hin. Das hast du auch gemerkt. Also auch da, auch bei den K.O.-Spielen, dann haben die ihre Euphorie dann mit rüber gerettet. Und warum das so war, das habt ihr meines Wissens auch schon immer wieder mal anklingen lassen, dem würde ich zustimmen. Ich glaube, dass teilweise andere Ligen nicht da sind, wo die Bundesliga sind, mit dieser Manndeckung, mit gewissen, eigentlich gewissen Macken und Angewohnheiten, die sich die Bundesliga angeeignet hat und dass da einige andere Teams überrascht worden sind. Mhm. Einfach.
Und man muss sagen. Dazu noch sagen, also HSBG hat einen sehr, sehr langen Kommentar im Forum geschrieben und er oder sie weist völlig zu Recht darauf hin, es soll dem SC Freiburg überhaupt nichts wegnehmen. Aber man hatte in der Gruppenphase auch gute Gegner. Also am Ende hast du gegen Teams gespielt, die in der 36er Liga der Europa League gelandet sind auf den Plätzen 10, 14, 18, okay.
Ja.
Und dann 30, 33, 34 und 36.
Ja.
Also, wie gesagt, ich will nichts kleinreden und es war trotzdem eine tolle Saison vom SC Freiburg. Das mag aber vielleicht dann doch nochmal geholfen haben.
Natürlich. Also, klar waren das jetzt, du hast nicht gegen Villa, Lyon, Roma oder irgendwas in der Gruppenphase spielen müssen. Nizza wäre ein Kandidat gewesen, ehrlich gesagt, die eigentlich vom Standing her da oben sich hätten einsortieren müssen, auch von ihrem eigenen Anspruch, auch von dem Geld, was da rein ist. Das war nun mal die schlechte Saison von denen. Da hatte der SC Glück. Und gleichwohl, selbst diese Spiele musst du ja erstmal ziehen, das wissen wir alle. Ne? Also manchmal sind ja sogar die Spiele gegen kleinere, schwächere Gegner dann sogar die härteren, weil die sich wiederum hinten reinstellen. Also das ist sicherlich richtig. Wir hatten da ein bisschen Glück. Und trotzdem, so auch das musst du alles erstmal schaffen und
klar.
Und musst die erstmal bezwingen, zumal du ja auch da wahrscheinlich nochmal weniger Möglichkeiten hast, gewisse Mannschaften auch auszukundschaften.
Ja, aber wer weiß, ob das nicht vielleicht sogar auch ein Element für den SC in dieser Saison war, wie überraschend häufig man eigentlich dann doch der Favorit war in einzelnen Spielen. Denn in vielen dieser Europa League Spiele war es so, ja, naja, mal gucken, aber könnten sie eigentlich schon gewinnen? So, Auftakt gegen Basel zum Beispiel ist ja eh schon so das dümmstmögliche Heimspiel, was du kriegen kannst in der Europa League. Wir müssen eine halbe Stunde über die Autobahn. Ja, herzlichen Dank dafür. Aber das ist jetzt mal was anderes. Aber zum Beispiel im DFB-Pokal hattest du das ja auch. Bis zum Halbfinale nur Zweitligisten, Düsseldorf auswärts, Darmstadt zu Hause, Hertha auswärts. In allen Spielen tat sich der SC in Summe dann doch eher schwer. In allen Spielen, aber vielleicht auch deshalb, weil vorher alle auf die Paarung geguckt haben, ja gut, da müssen sie ja weiterkommen. Und das ist eigentlich gar nicht so das, was perfekt dem SC liegt. Ich hatte aber den Eindruck, im Verlauf der Saison wurde Freiburg immer besser darin, eben auch diesen Vorteil dann auszuspielen, ruhig zu bleiben, seinen Spielstil durchzuziehen und das auch mal auszuhalten, dass man das vielleicht die Öffentlichkeit erwartet, die haben jetzt 70% Ballbesitz, aber sie versuchen irgendwie nur auf 60 zu kommen, weil sie wissen, wir brauchen Umschaltmomente, wir wollen, dass der Gegner Fehler macht, wir wollen, dass die in Ruhe aufbauen, damit wir auch mal überraschend anlaufen können. Ich hatte schon den Eindruck, da eine Entwicklung wahrgenommen zu haben beim SC Freiburg, auch wenn ich es jetzt nicht an irgendwelchen Statistiken festmachen könnte. Kannst du es nachvollziehen?
Ja, würde ich dir zustimmen. Ich würde sagen, und das habe ich ja eben auch schon angedeutet, sie wurden selbstbewusster, definitiv. Und das hat dann wiederum sicher was mit zu tun, was wir eingangs besprochen haben, nämlich, dass sie auch einfach verschiedene Werkzeuge hatten. Mhm. Also sie hatten eine viel größere Toolbox, wo sie vergangene Saison dann vielleicht doch auch immer wieder ein bisschen darauf schauen mussten, können wir jetzt irgendwie einen Standard ziehen und kann Höhler mal sich ein bisschen geschickt hinfallen lassen oder irgendwie den Gegner so nerven, dass der den Vange fault. Und da hatten sie viel, viel mehr Möglichkeiten. Sie haben aber auch, ich erinnere mich an mehrere Spiele, ich habe jetzt keine Statistik, aber ich glaube, das müsste sich zeigen lassen, dass sie ja auch mehrmals zurückgekommen sind. Mhm. Also der SC war auffällig gut darin, nach Gegentoren dann sehr wohl einfach weiterzumachen und selbst zu vertrauen.
Zweitbestes Team der Liga in dieser Kategorie tatsächlich. Also nur der FC Bayern hat mehr Punkte nach Rückstand geholt. 29 der FC Bayern, 20 waren es beim SC Freiburg. 23 Mal lag man zurück, 5-mal sogar noch gewonnen.
Ja, und ich glaube, das sagt einiges aus über eben sowohl Geduld als auch Selbstvertrauen. Also die beiden Sachen, die wir gerade angesprochen haben.
Ja, sehr guter Punkt. Aber dann lass uns doch mal zur Kadergröße kommen. Slim Fit Freiburg hast du es genannt. Wie schön, dass du diese ganz alte, Harry Weinfurt war das, oder? Nochmal rausholst. Naja.
Weiß nicht mehr, es war spontan in meinem Kopf. Keine Ahnung.
Also, ja. Der Kader war nicht der breiteste, beziehungsweise ab einem gewissen Punkt. Also war das für dich schon ein Thema vor der Saison oder ist es eher was du mit Blick auf die Rückrunde dann für dich auch als Aspekt hier mitgebracht hast?
Na, ich werf noch mal ganz kurz rein eure Saisonvorschau, wo ihr gesagt hattet, du hattest gesagt, ist ein bisschen leicht schwächer und so, weil Doan ist weg und da hatten wir mal noch gehofft, dass Dingschi einen Durchbruch schafft. Da waren Röhl und Weißhaupt noch da zu diesem Zeitpunkt, als ihr das gemacht habt. Ne? Also die sind dann auch noch gegangen und Röhl wurde ja kurz vor knapp abgegeben. Das war ja, glaube ich, wirklich kurz vor Deadline Day, ein oder zwei Tage dann nach Everton. Ich denke mal, das Angebot war zu gut, um es auszuschlagen. Der wird uns jetzt im Sommer 26 ja auch einen Teil der Transfers finanzieren. Und dann hatte man gesagt, ja gut, okay, ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, kleiner Kader. Ist ja auch gut für die Moral und den Zusammenhalt. Und dann wurden eben im Winter Dingschi und Adamu noch zusätzlich abgegeben. Und du hast halt deutlich länger auf drei Hochzeiten gespielt, als vermutlich jeder irgendwie vorgesehen hätte. Und dann wurde es halt schon auffällig, insbesondere weil dann noch dazu kam, dass zum Beispiel Personen wie Höfler, der glaube ich schon ein Grund war, warum Röhl auch so einfach abgegeben wurde und dann niemand dazu gekauft wurde, wenn man gesagt hat, gut, wir haben ja Höfler noch, der hat aber die ganze Saison keine Rolle gespielt, bis auf den verrückten Turnaround am Ende. Ich weiß nicht, ob Irie zum Beispiel, die Hoffnung auf Irie der Grund war, warum man wiederum Dingschi dann auch abgegeben hat. Also klar, das war auch einer von denen, die nicht so richtig ins System gefunden haben. Man könnte jetzt durchaus hinterfragen, ob Spieler wie Dingschi und Adamu in der Verfassung, in der Form oder in der Art und Weise, wie sie gespielt haben in der ersten Saisonhälfte, uns wirklich weitergeholfen hätten in der zweiten Saisonhälfte. Also wären die wirklich eingewechselt worden, ne? Das sagt sich dann natürlich immer so leicht, oh, da hättest du nochmal den Adamu bringen können, jetzt mal abgesehen von so einem Spiel wie in Dortmund, wo du versuchst, möglichst alles durchzurotieren, was du hast. Das weiß ich nicht. Auch das ist letztlich die alternative Realität, können wir nicht erleben. Aber auch da gilt ja manchmal, ja, dann entwickeln sich Spiele ja auch später erst weiter oder finden irgendwie zu sich selbst. Aber das war schon ganz schön krass. Wir haben einen 25-Mann-Kader, das ist der kleinste Kader der Liga, mit Bayern zusammen. Also einige andere haben so 30. Wolfsburg hatte 33. Grüße an den VfL. Ja, also das war definitiv auch ein Thema, was von den Fans in der Fanszene konstant diskutiert wurde und wo man sich auch, glaube ich, nicht nicht ganz so einen Reim drauf machen konnte, bis auf eben zu sagen, naja gut, die werden intern schon auch noch mal ein paar Sachen mehr wissen. Hm. Ne, die werden wissen, ob zum Beispiel, ob das mit Irier nur an seiner taktischen Stellung liegt oder ob der sich auch insgesamt irgendwie ein bisschen unwohl fühlt und da nicht so richtig reinkommt. Da gibt's Anzeichen für. Weil ansonsten ist es eigentlich nicht zu erklären. Also klar, wir wissen, dass der defensiv noch nicht auf dem Niveau ist, aber trotzdem hättest du ihn bei Spielen reinwerfen können, trotz dieser Schwäche. Das wäre möglich gewesen.
Ja, andererseits, also ehrlich gesagt glaube ich, ich finde auch, dass es ein Thema war und dass es ein Problem war, dass gerade Dingchi gefehlt hat. Und ob man Weishaupt direkt weiterverleihen hätte müssen nach Hannover im Winter, weiß ich nicht. Bei Adamu haben wir ja alle gesehen, ja, offensichtlich passt das dann irgendwie nicht, weil er hat 4-5 Spiele in der Startelf gemacht und ansonsten aber nicht. Und das wurde auch zu Genüge schon in der letzten Saison besprochen. Also eigentlich sind das jetzt gar nicht so viele Abgänge. Man hat eben niemanden dazugeholt, also das macht Freiburg auch sehr selten im Winter, da ist Niklas Beste im Vorjahr eigentlich so mit eine der großen Ausnahmen der letzten Jahre gewesen. Viel hat man eigentlich gar nicht verändert. Ich glaube, dass hier so zwei Dinge oder drei Dinge kommen hier mit rein, die quasi gleichzeitig passiert sind. Das eine war eben, dass es nicht für alle von außen hin verständlich war, warum man eben zum Beispiel Dingchi verleiht und nicht irgendwie noch nachlegt, also den Kader eben einfach kleiner macht. Das zweite war, dass unmittelbar nach der Schließung des Transferfensters, also das Transferfenster schließt Ende Januar, und wann spielt der SC seine schlechtesten Spiele in der Rückrunde mit den wenigsten Expected Goals? Ja, direkt am 1. Februar und folgende. Also 0,7 Expected Goals beim 0-1 beim VfB Stuttgart, 0,46 Expected Goals beim klar 1-0 Sieg gegen Werder Bremen, vorher Werder Bremen, aber 7-17 Schüsse in diesem Spiel zum Beispiel, 0,77 Expected Goals beim 0-3 in Hoffenheim. Also das war einfach nochmal die vom offensiven Output her gedacht schlechtesten Spiele der Saison. Und das ist dann eben zeitlich miteinander zusammengefallen. Und das Dritte ist dann, glaube ich, dass wir insgesamt dann eben hinten raus, da landen wir ja dann am Ende dieser Sendung, dann kommen wir beim Befund an, boah, waren die müde. Wäre das mal gut gewesen, hier Minuten verteilen zu können. Und letztlich hat man sich in der Liga ins Ziel geschleppt. Das muss man wirklich so sagen. Und diese Dinge kommen dann zusammen. Und deswegen bewertet man dann vielleicht auch den Abgang von halt zwei Leuten, Dingchi und Adamu. Wie gesagt, ich würde schon nochmal die Weißhaupt-Diskussion aufmachen, weil den hätte man meiner Meinung nach sehr gut gebrauchen können. Aber sahen sie offenbar anders. Aber das bewertet man dann vielleicht auch deshalb, weil das eben alles so komisch ineinander gegriffen hat und man damals dann auch den Eindruck hatte, stimmt, und das habe ich noch vergessen, in diesen schlechten 0,7er, 0,4er Expected Goals Spielen lag ja auch noch das DFB-Pokalspiel, wo man bei Hertha irgendwie ins Elfmeterschießen kommt und da dann allerdings weiterkommt. Also das war jetzt ja auch nicht so, dass man da durchgerauscht wäre im DFB-Pokal. Also das war halt genau die Phase, wo man sich die Sorge machen konnte, verspielt der SC Freiburg hier vielleicht die nächste Saison? Nicht die aktuelle Saison, sondern wie will man es denn so schaffen mit Eintracht Frankfurt, die gerade den Trainer gewechselt haben, der soll richtig toll sein, mit denen um Platz 7 zu konkurrieren?
Ja, du sprichst ja ganz, ganz viel an, wo man einerseits Dinge fürchtet, weil man sie nicht weiß, und dann aber spannenderweise auch Dinge nicht weiß. Nämlich, dass wir noch im Mai in drei Wettbewerbe stehen. So, ja. Also das konnte sich ja da auch niemand ausmalen. Da ist ja jeder davon ausgegangen, dass im Achtelfinale wieder Schluss ist. Oder vielleicht spätestens im Viertelfinale. So.
Und wahrscheinlich also ist dann genau
von der Europa League, meine
so
ich.
So eine Qualifikation für eine Runde weiter, das wäre dann schon irgendwie das Gehalt von Noah Weishaupt, dann hättest du sagen können, ja gut, komm, bleib hier. Also ja, das stimmt, das ist viel Hindsight 2020, also im Nachhinein ist man immer schlauer und im Nachhinein ist besser, aber es kommt ja noch mit dazu, und das ist ja ein weiterer Punkt, den du mitgebracht hast. Das eine ist die Kadergröße, das andere ist die Kaderzusammensetzung, und da sprichst du vom greisen Rookie-Verein. Ich traue mich nicht mehr, Rookie zu sagen, weil ich es irgendwie falsch gesagt habe in der Awardshow, weiß schon gar nicht mehr, was der Fehler war, und habe ich auf den Deckel bekommen im Forum. Okay. Also machst du einfach für mich.
Weiß ich nicht. Ja, dann sage ich es für dich. Aber die Awardshow war einer der war einer der Punkte, die mir in dem Zusammenhang aufgefallen sind. Ihr hattet nämlich den Rookie vergeben und ihr habt in der Awardshow, also die ich übrigens, weiß ich nicht, ob ich hier noch Rasenfunk-Folgen empfehlen muss, aber kann ich sehr empfehlen, war wirklich sehr launig, hat dem Format total gut getan, dass ihr da nicht einzeln durch die Vereine durch seid. Und natürlich, wenn drei Nerds zusammensitzen, dann könnt ihr euch nicht einigen auf eine Person. Es geht mir übrigens genauso, wie wir vielleicht nachher noch feststellen werden. Und dann habt ihr haufenweise Honorable Mentions reingeworfen bei allen Kategorien. Und ihr habt bei Rookies haufenweise Honorable Mentions reingeworfen und kein einziges Mal ist in Neuer Freiburg aufgetaucht. So.
Tja.
Und das ist für einen Verein, der als Markenzeichen ja hat, Jugendspieler zu entwickeln, ist das ganz schön auffällig, ehrlich gesagt. Also klar, dafür gibt's ne, Erklärungen so, Rosenfelder war verletzt die ganze Saison und manche Leute, die bei anderen Vereinen vielleicht Rookies werden, haben halt bei Freiburg schon letzte Saison gespielt, schon mal.
Bist du
weiß ich nicht.
Genau, also wir hatten nämlich Profidebüt in diesem Jahr. Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss gleich nochmal die Liste raussuchen, dass da wirklich gar nicht so viel Freiburg drauf war, weil in der letzten Saison die meisten der guten Spieler ihre...
Exakt, ne? Also weiß ich nicht, Manzambi hat ja, durfte ja letzte Saison schon mal ran,
genau.
oder weiß ich nicht, Ogbus und so. Aber trotzdem, also trotz allem, du hattest jetzt diese Saison gar nicht so viele Jugendspieler, wo du sagen würdest, boah, die haben aber einen krassen Schritt im Vergleich zur letzten Saison gemacht. Also Manzambi, ja. So, aber ich meine, selbst wenn du, weiß ich nicht, wie viele Eigengewächse, klassische, sind wirklich noch da, aktuell sogar in dieser Mannschaft. Ja, wir haben ja immer dieses Thema, dass Freiburg total, total stark von seinen eigenen Leuten lebt. Und das, so wirkt es ja immer noch auch, weil ja ganz, ganz viele Leute so lange dabei sind.
Mhm.
Ja, auch das habt ihr in der,
im Schwerpunktfolge,
also vor 10 Jahren in der Zweitligasaison 15/16 waren Günther schon da, der war 23, Kübler war schon da, war 23, Höfler war 26, Grifo war 23, ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, wie jung die waren. Maxi Philipp war da, war 22 und Ginter taucht da nun nicht deswegen nicht auf, weil er uns 2014 als 20-Jähriger verlassen hat. So, das waren diese jungen Leute und selbst da waren schon einige 3-4 Jahre dabei. So und dann schaust du auf diese Saison. Ja gut, du hast Ogbus, der ist seit 2017 in der U17. Du hast Treu, der war seit 2017 da, ist dann weggegeben worden, ist jetzt wieder dabei. Rosenfelder ist ein echtes Eigengewächs. Da glaube ich wirklich, dass das einfach sehr, sehr starkes Pech war. Der hatte ja auch im Sommer eine großartige, was war es, die U19? EM, WM?
EM.
EM, ja. Der ist seit 2014 dabei. Da hätte ich mir erwartet oder hätte ich mir sehr, sehr gut vorstellen können, dass der richtig durchstartet. A, er war verletzt. B, Ginter und Dylan haben halt auch eine richtig starke Saison gespielt. So, also gerade Ginter hat ja nochmal richtig den zweiten Atem irgendwo gefunden. Und ansonsten hast du halt eine ganze Menge Leute verliehen auch oder abgegeben. Ja, also du hast theoretisch jemanden wie Robert Wagner noch, der erst an Kiel verliehen worden ist und dann jetzt zu Stamm nach Dresden gegangen ist. Der ist aber auch schon 24. Blödsinn. Weißhaupt ist 24. Nee, also Wagner hättest du theoretisch noch. Kenneth Schmidt hast du abgegeben, der Bundesliga-Erfahrung hatte schon. Es gibt aktuell Gerüchte um Engelhardt, ob der SC sich bemüht, den wiederzuholen, den du eigentlich auch schon abgegeben hast. Und klar, dann hattest du diese jungen Leute wie Tarnutzer und Steinmann und so, die dann in Dortmund auf der Bank saßen, wo dann sehr, sehr viele Menschen, die jetzt Freiburg nicht wirklich viel verfolgen, sich gefragt haben, wer sind diese Leute, was machen die
Tarnutzer,
da?
Tarnutzer ist übrigens einer von 3 Spielern, die sich überhaupt für die Kategorie Rookie des Jahres qualifiziert hätten. Die anderen beiden sind Irie und Yuito Suzuki und das lasse ich da nicht zählen, weil die sind quasi, haben deshalb in der Liga debütiert. Also sie haben nicht ihr Profidebüt gegeben.
Genau.
Deswegen wurde der SC Freiburg so wenig genannt.
Ja.
Aber was ist dein Punkt? Glaubst du, das ist ein Problem für den SC Freiburg, dass der die Quelle des Nachwuchses jetzt versiegt? Oder ist es alles nicht so wild, weil die Mischung noch stimmt? Worauf willst du raus?
Ich finde es erstmal auffällig einfach. Mhm. Ich wollte erstmal auch darauf hinweisen. Ich weiß, dass es auch da in unter Fans Diskussionen gibt und natürlich sehr, sehr kontroverse Meinungen. Die einen sagen, das sei ein Problem, die anderen sagen, jetzt macht euch mal ganz locker hier. Das ist, man hat die Leute alle noch und es kann ja auch nicht jede Saison der Superstar da rauskommen. Ihr hattet im vergangenen Jahr im Royal drüber gesprochen, da hattet ihr gesagt, naja, die Achse Atubolu, Rosenfelder, Weißhaupt könnte ja eine zukünftige Achse sein für den SC.
Süß. Möchte ich den Vergangenheitsmax mal in den Namen nehmen. Das hast du dir nett ausgedacht. Kopf getätschelt.
Ja, aber das war zu dem Zeitpunkt auch voll zu erwarten. Ne? Also da konnte man vielleicht drauf hoffen, dass Atubolu sagt, ich bleibe mein Leben lang beim SC. Insofern, so schnell kann es gehen. Also ich finde es zumindest auffällig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht wirklich, dass es ein Problem ist. Ich glaube, dazu ist einfach die Jugend aber zu stabil und zu fest verankert. Und dazu ist der SC auch viel zu sehr bereit, Jugendspieler einzusetzen. Aber ich fand es zumindest für diese Saison auffällig. Wir haben den ältesten Kader. Hm. Also wenn du die, ich glaube, da sind dann Leute wie Tano Zanso nicht dabei. Mhm. Aber ich glaube, wir hatten mit 28 irgendwas Jahren den ältesten Kader in der Liga.
Ja, also, genau.
Ja? Mhm. Übrigens ganz kleiner Fun Fact noch. Eine ganze Menge an neutralen Leuten haben sich gewundert, warum Tarnutzer die Nummer 69 hatte. Mhm. Weil der ja, also zum einen bei 69, und zum anderen aber, weil dann Leute sagen, aber müssen doch nicht Vereine das durchnummerieren? Von 01 bis aufsteigend. Und der Grund ist tatsächlich, dass der SC pro forma immer alle Jugendmannschaften mit nominiert, also mit in die Liste aufstellt. Und deswegen geht das in sehr, sehr hohe Höhen hoch. Bis eben unter anderem 69, ja. Ja, also das, ich glaube schon, dass da noch genug Wissen und Einsatz und Willen vorhanden ist, weiter auf Jugend zu setzen. Aber ich fand das zumindest für diese Saison auffällig. Und das war wahrscheinlich auch ein Zusammenspiel aus verschiedenen Gründen. Ne? Einige wurden abgegeben, einige wurden verliehen und dann haben sich einige nicht so ganz entwickelt und Rosenfelder war verletzt, etc., etc. Aber klar, es mag auch ein bisschen damit zu tun haben, dass natürlich es schwerer wird, je höher du kommst insgesamt als Mannschaft und je stärker du da oben mitschwimmst, dann Leute hochzuziehen, die in der vierten Liga spielen, zum Beispiel in der zweiten Mannschaft.
Und gleichzeitig könnte das auch eine Antwort sein auf die Frage, warum ist der Kader so klein? Weil der SC Freiburg plant in Minuten. Wie viele Minuten haben wir pro Jahr zu vergeben? Und wie viel können wir dann an Jugendspieler auch vergeben? Und indem du den kleinen hältst, hältst du letztlich auch Kaderpositionen frei. Also wenn die sich jetzt panisch nochmal, nachdem sich Rosenfelder verletzt hat, wenn die sich panisch dann nochmal einen Innenverteidiger gekauft hätten, hätte das bedeutet, Rosenfelder hat den Weg schwerer wieder ins Team zurück. Und genau. So ist es eben auch, so verfahren sie auf allen Positionen. Das heißt, das eine hängt mit dem anderen zusammen.
Ja, richtig.
Wollen wir zum Frühjahr kommen?
Ja, beziehungsweise zum Finale.
Zum Finale. Die müde Raupe nimmersatt. Hast du es genannt. Das Interessante ist, dass man es in den Statistiken gar nicht so sehr sieht. Freiburg ist das drittlaufstärkste Team der Liga geworden am Ende der Saison bei den Sprints auf Rang 11. Das hat aber auch mit dem Ballbesitzanteil zu tun. Da ist es ein bisschen schwieriger zu sprinten. Es gibt noch einen interessanten statistischen Fakt, den will ich einfach einmal nur genannt haben. Denn bei den Schüssen gegen sich und bei den Gegentoren, da ist Freiburg nur im Mittelfeld der Liga, einmal Rang 12, einmal Rang 10. Aber bei den Expected Goals Allowed, also wie gefährlich waren eigentlich diese Schüsse der Gegner, da ist man auf Champions League Niveau, Rang 4 in der Liga. Also man kam auch ein bisschen schlechter weg in der Saison, als man eigentlich gespielt hat, hatte verschiedene Faktoren und ist jetzt auch erstmal nur eine Statistik. Ich will es nur jetzt schon gesagt haben, falls in der nächsten Saison der SC Freiburg hier wieder ein bisschen näher an seinen Expected Goals Allowed dran liegt und alle sagen, ja, Gott sei Dank ist Atubolu weg, der war so schlecht. Naja, wir haben es.
Wie übersetzt sich die Statistik anhand der Gefährlichkeiten, die der SC zugelassen hat?
Genau, das sind die Expected Goals des Gegners einfach.
Genau, also war man auf Platz 4, das heißt, eigentlich hat man das schlau verteidigt und alles irgendwie schlau zugestellt und hatte aber Pech, dass Dinge dann trotzdem reingegangen sind. Also exakt. Das wäre eine Erklärung.
Oder Torhüter war zu schlecht, ist immer so gerne dann so die erste Ableitung, die Fans treffen.
Ja.
Ist auch nicht komplett falsch, weil Atubolu ein paar Wackler mit drin hätte, aber in Summe hat er noch so viel verhindert, dass es jetzt Quatsch wäre, das so zu sagen. Ansonsten muss man sagen, das sind auch die einzig interessanten Statistiken beim SC Freiburg. Bei fast allem anderen gibt es, also das hat mich fast schon wütend gemacht, als ich es mir hier rausgesucht habe. Also die Punkte, 8 weniger als in der Vorsaison, okay, alles klar, aber 2 Tore mehr geschossen als in der Vorsaison, 4 Tore mehr kassiert als in der Vorsaison, Expected Goals um 4,6 hoch, Expected Goals Allowed um 3,6 hoch, Schüsse um 8 hoch. Also wollt ihr mich denn auf den Arm nehmen? Wie kann man denn so konstant spielen? Also deswegen, ich habe schon alles Interessante gesagt, jetzt kannst du hier abräumen.
Nee, du kannst mir bitte als Statistik-Nerd, vielleicht kannst du mir ganz kurz mal auf die Suche gehen, weil ich habe es nicht hinbekommen und ich wollte es nicht händisch durchzählen, es war mir zu aufwendig. Mir mal sagen, wie viele Tore der SC in den letzten 10 Minuten oder in der letzten Viertelstunde oder was, also oder der Nachspielzeit in der Saison gefressen hat. Weil ich weiß, dass es eine ganze Menge waren, aber ich habe keinerlei Hebel gefunden, wo ich's rausziehen kann.
Na, die schlimmste Phase ist ja die direkt Anfang der zweiten Hälfte. Da hat kein Verein hat mehr Gegentore kassiert als der SC Freiburg. 17 Gegentreffer zwischen der 46. und der 60. Minute. Und hinten raus sieht es eigentlich ganz okay aus. Also 8 Tore in der Schlussviertelstunde und 5 Tore in der Nachspielzeit 90 plus. Und da kommen ja allein schon 3 gegen den FC Bayern mit rein, wo man ja zumindest beim dritten auch schon mal diskutieren könnte, ob das Spiel dann wirklich noch lief.
Weil ich glaube, viele Fans hatten also diesen Nachspielzeitfluch, das war ein Thema. So, ich glaube, viele Fans hatten das Gefühl, vielleicht waren es auch bestimmte Spiele, dieses Spiel in Lille fällt da auch immer wieder.
Ja, okay,
das
klar.
Ja, die einzige Niederlage in der Europa League war. Natürlich.
Aber übrigens perfekte Stuttgart. Auswahl, Patrick hat es mir nach dem Schwerpunkt nochmal, hat er mich darauf hingewiesen. Atubolu hat alle Strafstöße gegen sich gehalten, außer den einen gegen Giroud, eben da in Lille, der dafür gesorgt hat, dass man ins leichtere Bracket gekommen ist für die K.O.-Runde. Also wirklich alles richtig gemacht.
Ja, wobei wir auch da habe ich mich anfangs echt geärgert, dass wir da nochmal ein paar Plätze abgestürzt sind, weil mir dann im ersten Moment bewusst wurde, dass das richtig Einfluss hat, weil du ja zum Beispiel immer den Heimvorteil verlierst. Mhm. Also, ne, da hatten wir dann sogar wieder Glück, dass, oder was heißt Glück? Celta Vigo hat ja dann Lyon besiegt, die auf Platz 1 waren, dadurch hatten wir diesen Platz 1-Spot wieder. Mhm. Aber damals hätte man ja gar nicht irgendwann rechnen, dass man so weit kommt. Auch da wieder, es ist wirklich, ich meine, und dazu ist da ja irgendwie auch da, es ist total verrückt, in der Rückschau sich zu überlegen, wie enttäuscht wir waren, dass wir nicht hier in die Champions League gekommen sind, im letzten Spieltag, vergangene Saison, gegen Frankfurt. Und jetzt schau dir an, was für ein Glücksfall es war, dass wir Europa League spielen durften und uns nicht, also ich weiß nicht, wie viel Spaß wir gehabt hätten, uns 5-1 gegen Liverpool siegen zu lassen. Klar kannst du sagen, hast mal gegen Liverpool gespielt, aber
das sagen die wenigsten SGE-Fans, die ich kenne. Den Schwerpunkt habe ich ja gerade schon aufgenommen. Aber um quasi zurückzukommen zu diesem Schlussphasenthema. Also es ist schon wahr, der SC ist quasi, wenn du nur auf Gegentore in der Nachspielzeit guckst, dann ist man halt auf einem sehr breit geteilten dritten Rang. Also das Team, das die drittmeisten Gegentore in der Schlussphase kassiert hat. Wir sprechen hier von 5, aber das sind so viele Teams, also das sind 8 oder 9 Teams, die 5 oder mehr Tore kassiert haben. Deswegen, es ist wahrscheinlich eine gefühlte Wahrheit, aber sie kommt ja auch aus dem, was man in den Spielen gesehen hat, denn du konntest dem SC ansehen, er ist auf der letzten Rille.
Genau. Also, tatsächlich, ich habe mir den Begriff, im Gegensatz zu Slimfit, der jetzt irgendwie einfach nur so ein spontan ist, vielleicht sagt er auch irgendwas drüber aus, wie alt ich bin, aber müde, Raupe, nimmersatt, ist tatsächlich ein Begriff, der in allen drei Worten Bedeutung hat. Also das Müde hast du gerade schon kurz angesprochen, können wir gleich nochmal ein bisschen sagen. Die Raupe ist mir aber auch wichtig, weil die Raupe ist ja dieses klassische Symbol des Tiers, das sich verwandelt. Das lernen ja Kinder ganz, ganz früh, ne? Mit Kokon, Schmetterling und so weiter. Und Aus meiner Sicht gab es eine Zeit so rund um März, April, wo du diesen Schmetterling sehen konntest ein paar Mal. Also wo ein paar Mal aufgeblitzt ist, was für einen großartigen Fußball der SC spielen kann, dem er auch gespielt hat. So, also ne, da war dieses Leverkusen 3-3, da war der 5-1-Sieg über Genk. Da war schon auch das 2-3 gegen Bayern. Ja, es war eine B11 und trotzdem war dieses 2-0 ein echt über weite Strecken heraus beeindruckend herausgespieltes Ergebnis. Und dass der FC Bayern dann die 3 Tore geschossen hat, lag vielleicht eben auch nicht nur daran, dass dann die A11 auf dem Platz stand und nicht nur daran, dass der Schiedsrichter sehr lange nachspielen lassen hat, sondern es lag halt dann auch wieder vielleicht daran, dass sie eben einfach müde waren. So, ne? Also und für mich waren eigentlich der Höhepunkt diese beiden Celta Vigo-Spiele.
Ja.
So, das war der SC, wie er sein wollte, in voller Blüte. Und das war ja jetzt kein, auch da wieder, ich glaube auch, so manchmal stehen dann Namen auch ein bisschen im Weg, weil ja, Celta Vigo war kein großer Name. Aber sie haben Lyon aus dem Spiel genommen. Ja, Lyon war ein bisschen verletzungsgeschwächt und trotzdem, das war insgesamt schon eine teilweise echt starke Mannschaft und die hast du zweimal komplett dominiert einfach so und wirklich schön. Du hast sie schön dominiert. Das war nicht das, oh, wir haben dann mal das Glück mit dem Standard und hier und dann läuft's für uns. Das waren zwei magische Spiele so. Und da hat sich diese Raupe gezeigt und dann aber kam, und ich würde sogar sagen, ungefähr genau ist auch ein komplett blöder Ausdruck, also ziemlich genau danach setzte dann dieses Gefühl von Müdigkeit ein, so, ne? Also danach kam nochmal dieses Spiel gegen Heidenheim, 2-1. Da hast du auch schon ein bisschen Glück gehabt, das war genau dasselbe wieder, du hast einfach in dich selbst vertraut. Heidenheim hatte da wohl gemerkt schon seine Aufholjagd gestartet, von der wir wissen, wie sie am Ende verlaufen ist.
Zwei abgefälschte Schüsse zu beiden Toren waren das
ja,
damals.
Ja. Dann kam dieses Spiel gegen Stuttgart, wo du eigentlich auch nochmal einen ziemlich guten SC gesehen hast. Aber wo du halt dann diese 120 Minuten gegangen bist und danach war der Stecker gezogen, so. Dann spielst du in Dortmund mit der C11. Dann kommen die Europa League Spiele gegen Braga, die du eben nicht mehr so souverän spielst, also im Hinspiel, das ist schon alles okay. Das ist immer noch ein starker SC Freiburg. Aber da kommen schon auch die ersten Patzer rein, Unaufmerksamkeiten, Wege, die vielleicht nicht mehr ganz so komplett gelaufen werden. Das gequälte 1-1 gegen Wolfsburg, das Rückspiel gegen Braga, wo du halt einfach auch da nochmal Glück hast durch den Spielverlauf, dass die zu 10 sind, dann so, das heißt, du schleppst dich schon so ins Saisonfinale einfach und zum Glück kommt dann nochmal dieses 4-1 gegen Leipzig am Ende, was, glaube ich, echt nochmal wichtig war, auch für die Moral dann. Ich wäre ganz anders in dieses, ich hätte ganz anders Istanbul gestanden, wenn die jetzt auch noch irgendwie sich von Leipzig da standesgemäß, keine Ahnung, 2-0 hätten besiegen lassen, weil ich mich echt gefragt hätte, boah, die müssen doch müde sein, die können doch wahrscheinlich nicht und so. Und das Nimmersatt bezieht sich halt auf diese Tatsache, dass sie überall noch dabei waren. Wir hatten es ganz, ganz am Anfang, du hattest es im Halbsatz erwähnt, Aston Villa hat ja mehr oder weniger den Pokal abgeschenkt. So, also die, ne, ich glaube, Unai Emery weiß schon sehr, sehr genau, was er tut, wenn er sich auf eine Europa League K.O.-Runde konzentriert. Und das wäre möglicherweise auch für den SC schlau gewesen, zu sagen, wir haben die Chance, ins Europa-League-Finale zu kommen, deswegen lassen wir das einfach mal sein gegen Darmstadt oder so. Das wusste natürlich niemand. Ja, klar. Also ohne diese 120 Minuten gegen Stuttgart, wer weiß, was da noch für Kräfte im Körper gewesen wären.
Da ja, oder wenn Raupe das erfolgreich gewesen zurück. Wäre, wenn Tobias Wels dann nicht in seiner Abschiedssaison diesen riesen Fehler macht. Es kann sein, dass der VfB dann trotzdem gewonnen hätte. Also so ehrlich muss man sein. Stuttgart war in der zweiten Hälfte deutlich überlegen und hatte eben auch mehr Kraftreserven. Aber man weiß es nicht. Es kann auch sein, dass das Finale noch schlimmer gelaufen wäre, weil man 3 Tage später das DFB-Pokalfinale gehabt hätte. Also, das ist ja so absurd einfach. Ja, also, reden wir also wirklich mit den SC Freiburg?
Ja. Ja, wir reden über eine Realität, wo ich nach Istanbul dann nicht nach Darmstadt zurückgeflogen wäre, sondern nach Berlin, um mir da noch.
Du alter Event-Fan. Da hätte er sich dann das 2. Pokalfinale innerhalb von 3 Tagen angeguckt. Naja, was man halt so macht, 4 Tage wären es gewesen. Aber ja, also es war am Ende ein Schleppen über die Ziellinie. Ich glaube, der große Vorteil war, dass halt Eintracht Frankfurt aus den Gründen, die wir im Eintracht-Schwerpunkt jetzt auch schon besprochen haben, der ist gestern schon erschienen. Also Eintracht Frankfurt stand sich halt auch selber im Weg. Das war, glaube ich, das Glück für den SC. Ansonsten wäre Rang 7 auf jeden Fall weg gewesen. So hat es halt irgendwie noch geklappt. Und ich glaube aber, dass das insofern halt auch gut war, weil du eine Sicherheit hattest. Dieses Aston Villa-Spiel war dann wirklich wieder das Bonusspiel, das es auch sein sollte, dank der Konstellation. Sonst wäre da ein anderer Druck drauf gewesen.
Ja. Und,
ja.
Ja, ich glaube, es war einfach wieder für die Moral und den Optimismus gut. Ehrlich gesagt, es war gut, etwas zu gewinnen. Es war gut, in einem Saisonfinale, wo es um etwas geht, dann den kleinen Schritt nach vorne zu machen. So, ich weiß gar nicht unbedingt, auch da haben wir in 93 ja drüber gesprochen, Basti als Eintracht-Fan und ich. Und wir wussten ja beide nicht, wollen wir eigentlich wirklich eine Conference League oder nicht. Weil natürlich ist es wieder Dreifachbelastung. Und wer weiß, vielleicht tut es aus so einem Verein, der gerade auch dann eben im Umbruch ist. Ich habe das vorhin angedeutet, diese Spieler, die ja anfangs da noch dabei waren. Günther hat jetzt der ewige Günther hat diese Saison nicht jedes Spiel gespielt. Grifo, den ihr noch anfangs als Platzhirsch genannt hat. Hier, weißt du übrigens, wie viele Ligaspiele Grifo über 90 Minuten gemacht hat? Magst du Tipp abgeben?
Gut, ja, ich habe jetzt hier leider schon seine Minuten offen und weiß, wie viel er, aber ja, müssen ja dann doch einige gewesen sein. In der Halbserie 17?
4.
Wahnsinn, wurde Grifo er immer ausgewechselt, okay.
Grifo hat nur 4 Spiele über 90 Minuten gemacht. Gegen Augsburg am ersten Spieltag, 12 Spiele gegen Mainz, 30 gegen Hoffenheim, 33 gegen HSV.
Ja, stimmt, wenn
müsste
ich jetzt
so, müsste so etwa
nachdenke,
10-mal eingewechselt worden sein.
Er wurde
sein.
Ja auch wirklich ständig ausgewechselt, das hätte ich ja eigentlich wissen müssen. Ja eingewechselt wurde er 11-mal tatsächlich.
Ja.
Da ist.
Ja, also so, ne? Also wir haben da wir haben da diesen Umbruch und insofern wäre es vielleicht auch gar nicht so schlecht für ein Team dann zu sagen, naja, da hast du mal eine Saison ohne Europa, kannst mal ein bisschen mehr arbeiten und trainieren. Und gleichzeitig, du hast es ja gesehen, also ne, Jungbrunnen Europa, für die Eingespieltheit, auch so ein bisschen für Standing.
Auch der Wettbewerb. Also David, wie viel Mainz 05 in der Conference League hast du gesehen diese Saison?
Nicht viel, ehrlich gesagt. Ja, genau. Stimmt nicht ganz. Diese K.O.-Runde, als es dann noch um diese ganzen Koeffizienten und so weiter ging, das Spiel gegen Straßburg habe ich gesehen. Ja, genau.
Ja, okay, gut, klar. Das war natürlich für Freiburg und Frankfurt auch nochmal besonders wichtig. Aber was ich damit sagen will, ist, hör in den Mainz-Schwerpunkt rein und dann wirst du erleben, wie Mainz 05 die Conference League zelebriert hat. Und das meine ich genau im Sinne des Wortes. Und ja, da guckt nicht ganz Deutschland drauf und es interessiert in Deutschland dann wahrscheinlich bis zum Halbfinaleinzug oder wenn irgendwelche Koeffizienten eine Rolle spielen, dann auch niemanden. Aber man kann aus der Conference League, egal wie die Gegner heißen, egal wie die Auswärtsreisen sind oder vielleicht auch genau deswegen, kann man wirklich was Besonderes machen. Und deswegen fand ich, also diese Diskussion, ich habe die ja auch gehört bei 93 hier, wir wollen eigentlich gar nicht in die Conference League oder Enzo hat ja alles getoppt mit, ich will gar nicht in die Champions League, okay, alles klar, dann halt nicht. Also, was ist hier eigentlich los, habe ich mir gedacht. Aber so ist es halt. Aber diese Diskussion führen wirklich nur Menschen, die Conference League diese Saison nicht verfolgt haben. Es war ein toller Conference League-Wettbewerb und ich bin jemand, der auch von den Spielen am allerwenigsten gesehen hat, weil ich will am Donnerstag einfach mal meine Ruhe haben von Live-Fußball. Da hat schon der SC Freiburg, musste schon sehr weit kommen, dass ich dann gesagt habe, okay, alles klar, jetzt mal den Fernseher nochmal an. Aber deswegen, man kann sich auf die Conference League auch freuen.
Ja, und es sind ja sogar überraschend spannende Teams dabei.
Ach, nee. Das ist immer so in der Conference League. Ihr guckt euch das bloß immer nicht an. Ich verstehe es ja auch. Ich will, ist ja auch nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt hier alles auswendig. Aber es sind jedes Jahr interessante Teams dabei. Wirklich.
Ja, aber es sind auch starke Teams dabei. Also ich meine,
ja, ja, klar.
Für mich aus biografischen Hintergründen, ich habe ja Familie in Monaco. Monaco ist ja Conference League. Also nachdem ich ja schon jetzt der Wunsch sich erfüllt hat, dass ich letztes Jahr zu meiner, also das ist quasi dieselbe Familie, die da rund um Nizza, Monaco lebt, schon meine Familie in Nizza besuchen konnte im November. Es wäre total wahnsinnig, wenn ich auch nach Monaco könnte. Wobei, Atalanta Bergamo ist plötzlich in der Conference League. Wir könnten Braga wiedersehen. Ich habe es ja leider nicht geschafft, dieses großartige Stadion mehr anzuschauen. Mal schauen. Also klar, natürlich. Europa ist schon schön. Europa-Wettbewerbe sind eine schöne Sache.
Du wirst in Bergamo stehen im Auswärtsblock und auf einmal wirst du merken, der Vergangenheits-David, der hätte einen kleinen Klaps auf den Hinterkopf gebraucht. Europa ist schön, glaubst du mir, David. Aber ich verstehe natürlich den Grund. Ich bin ja auch jemand, der auf die finanziellen Zahlen guckt. Dahingehend ist die Conference League eher eine Belastung, weil die ausgeschütteten Gelder einfach so gering sind und die Reisekosten so hoch. Aber
ja, wobei mir es tatsächlich um die finanziellen Sachen noch fast am allerwenigsten geht, weil da ist Freiburg ja extrem gut aufgestellt.
Einfach. Ja, das stimmt.
Geht mir eher um die Frage halt, ne, auch wenn du diese Saison wieder anschaust, welche Nachteile bringt eine Dreifachbelastung eben auch mit? Welche Vorteile hat sie und welche Nachteile bringt sie mit sich? Gut, die ersten Transferbewegungen sehen so aus, als nähme der Verein sein neues Standing als mittlerweile regelmäßiger Europa Aspirant durchaus ernst und wolle mal wieder in die Vollen gehen. Mal schauen. Mal schauen. Aber also, es ist ja ein Royal zum Rückblick und kein Vorausblick.
Genau. Die Saisonvorschau, die wird einzig und allein aufgenommen, dass sie dann der Royalgast nochmal durchhört und einen konfrontiert mit den Aussagen. Aber lass uns unbedingt mal in die Awards reingehen, weil es gibt noch ein paar Spiele, über die müssen wir kurz oder vielleicht auch ein bisschen länger sprechen. Und vielleicht ist der MVP schon einer von Ihnen. Wer ist es denn geworden bei dir?
Also ich hatte gesagt, wenn wir das Finale gewinnen, dann nehme ich Ginter als MVP, weil ich glaube, dass Ginter diesen Wucht, diesen Willen am meisten verkörpert, ins Finale kommen zu wollen und auch letztlich gekommen zu sein. Ansonsten, ich meine, letztlich, man möchte ja immer kreativ sein, so besonders. Caro hat sich ja auch ständig entschuldigt. Oder war es Tobi? Ach, ihr habt euch alle entschuldigt, wenn ihr irgendwie nicht die super Antwort gegeben habt, auf die jetzt niemand gekommen ist. Aber natürlich müsste eigentlich Mansambi der MVP sein, so, ne? Also es ist vollkommen klar, dass, also was für ein Spieler und was für ein Wahnsinn, dass wir hatten vergangene Saison Doan und haben gesagt, vielleicht sehen wir nie wieder so einen begnadeten Spieler so schnell oder vielleicht nie wieder, vielleicht sehen wir so schnell wie nie wieder so einen Spieler bei uns. Nein, das ist dann später sagen wir, also vielleicht sehen wir nie wieder so einen begnadeten Spieler bei uns wie Mansambi, der kommt, den du nicht ersetzen kannst in dem, was er offensiv und defensiv macht und auf dem Spielfeld anfällt. Und klar hatte der noch seine Wackler und seine zweimal sich rote Karten abgeholt und all das. Aber, wenn du jetzt nach dem reinen Wort gehst und das, was er für das Team gebracht hat, müsste ich dann quasi langweilig sein und müsste Mansambi nehmen.
Also es gibt keinen Spieler, der mehr Schüsse abgegeben hat beim SC Freiburg in der Liga. Er liegt da auch ligaweit auf Rang 34. Es gibt keinen Spieler in der Liga, der häufiger gefoult wurde als Mansambi. Völlig unterschätzte Fähigkeit von ihm, dass er in Zweikämpfe immer nochmal reinkommt, sich irgendwie zwischen Ball und Gegner schiebt und dann fällt er halt und dann gibt's einen Freistoß und wir wissen, was Freistoß bedeutet für den SC Freiburg, nämlich Alarmstimmung beim Gegner. Also,
wobei ich finde, Aston Villa hat uns auch nochmal gezeigt, wie viel mehr er nochmal rausholen kann. Also vielleicht,
man soll sich an den Besten orientieren, das ist allerdings wahr, ja. War bester Assistgeber vom SC Freiburg, geteilt mit Vincenzo Grifo. Er hatte bemerkenswerte Schüsse mit dabei, also das gegen den FC Bayern, das Tor, daran erinnern sich wahrscheinlich die meisten, aber es gab noch so manch andere. Und er war ja auch jemand, der einfach irre viele Minuten gesammelt hat. Also am Ende waren es allein in der Liga über 2000. der stand in 26 von 27 Partien, die er gespielt hat, stand er in der Startelf. Und wenn wir wissen, dass er sich noch rote Karten geholt hat, dann sehen wir, er hat, also der hat auch einfach wahnsinnig viel Spielzeit gesammelt. Also ganz beeindruckende Saison von ihm. Ja. Und das auf unterschiedlichen Positionen, egal ob 6, 8 oder 10. Er macht das schon irgendwie.
Und auch das war nicht ganz so vorherzusehen, weil er, er hatte letzte Saison so seine ein, zwei Spiele, wo du dachtest, boah, da kommt was. Dann war es aber auch schon so, dass du dachtest, ah, vielleicht ist es auch dann doch eben, gerade junge Spieler haben ja auch mal ihre schlechten Phasen. Hatte er übrigens auch. Also auch da wieder, das fiel auch alles in diese Schwächephasen. Es zählt zusammen, dass er auf dem Platz stand und dann plötzlich nicht der war mit dem Impact, wo man sagte, das könnte er sein und zum Saisonende war aber eben genau wieder da, ja.
Also nur Atubolo, Ginter und Eggestein haben noch mehr Minuten gesammelt als Johan Mansambi und vielleicht war da ja dann der Unsung Hero schon mit dabei.
Ja, auch da habt ihr ja sehr schon rausgearbeitet, was genau ist Unsung und in wie viele Nerds wird es geben, gerade unter Rasenfunkhörern, die sagen, aber den habe ich doch die ganze Zeit besungen. Eggestein wäre für mich ein klassischer Unsung-Person, weil also was der Typ gelaufen ist, ist ja komplett.
Laufstärkster Spieler der Liga. Am Ende waren es, muss man nachgucken, 406,9 Kilometer in 34 also, Spielen.
Und du hattest vor allem das Gefühl, er wird nicht müde. So, also der läuft das alles und er macht es trotzdem irgendwie durch. Und die Wichtigkeit seiner Rolle im SC-Spiel mag damit gestiegen sein, dass du eben Mansambi hattest. Ne? Also, dass du diesen im zentralen Mittelfeld diesen kreativen Menschen hattest, der dann durch Eggestein eben abgesichert werden musste. Das hattest du ja in der Kombo Osterhage Eggestein so nicht. Aber der war halt als Schaltzentrale unfassbar wichtig. Und das hast du vor allem auch gemerkt dann, als es aufs Finale zuging und dich gefragt hast, okay, welcher Spieler darf sich nicht verletzen? Klar dürfen sich Yuito und Mansambi nicht verletzen. So, und leider hat sich Yuito verletzt. Danke nochmal an Maier.
Aber wirklich.
Aber bei Eggestein hattest du überhaupt gar keine Person, die Rolle hätte ersetzen können, einfach. Es gab dann jemanden im Kader. Gut, da sind wir wieder bei der Frage. Ist der Kader vielleicht falsch geplant worden? Und trotzdem, also allein deswegen war er einfach brutal wichtig und gleichzeitig aber eben durch diese Rolle, die er gespielt hat, vergleichsweise unauffällig. So, ich glaube, über Ginter und Yuito und Mansambi haben Menschen geredet und Juan Matanovic. Und ich glaube, über Eggestein haben letztlich dann doch auch nur Freiburg-Fans geredet oder vielleicht Rasenfunk-Experten.
Also Eggestein stand in 53 von 54 Spielen des SC in dieser Saison in der Startelf, hat 4.793 Minuten gesammelt, das sind die meisten des kompletten Vereins und ist dabei eben noch so viel gelaufen, war immer da. Absolut beeindruckend. Ich vermute aber, lass erst noch den Moment der Saison machen und dann nehmen wir vielleicht machen wir dann noch Honorable Mentions, würde ich sagen, weil es ist tatsächlich schwierig beim SC Freiburg. Was ist denn dein Moment der Saison?
Ja, da habe ich auch, also im Grunde habe ich da auch zwei, bei denen ich bis zum Moment der Aufnahme noch nicht genau wusste, welche ich wähle. Also natürlich, wenn du an die Saison zurückdenkst, klar wird da irgendwas irgendwie rund ums Finale das sein, was dir besonders stark in Erinnerung bleibt. Ne? Also so die logische Antwort wäre auch hier, als wir dann um die Halbzeit rum in der Kurve gestanden haben und eben Stimme der Kurve lässt sich nie allein gesungen haben und so und die Fahnen geweht haben. Also das selbstverständlich wird das ein Moment sein, der auf ewig in meinem Hirn eingebrannt ist. Und dieses übrigens auch ein wirklich schönes Stadion, ehrlich gesagt, wo du die Akustik auch gemerkt hast. Und wo anscheinend auch dann, was heißt anscheinend, also wo ich auf Social Media dann im Nachhinein auch Beşiktaş-Fans wahrgenommen habe, die gesagt haben, warum kriegen wir eigentlich diese Stimmung nicht in unser eigenes Stadion, wie die SC-Fans, wo ich sagte, what? ja, also das, das wäre das eine. Natürlich ist der Moment so ein bisschen bittersweet. Und deswegen wäre eigentlich mein anderer Moment dieses, weiß ich nicht, man könnte sich jetzt ausdrücken, entweder das 1-0 von Matanovic im Rückspiel gegen Celta Vigo oder das 2-0 von Yuito gegen Celta Vigo. Also wo ich vorhin gesagt habe, dieser Glücksmoment, dieses ja, du hast Celta Vigo 3-1 besiegt im Stadion, aber jetzt kommt das Rückspiel und die sind stark und genau. Und das wird schwierig und die werden, und da musst du dich drauf einstellen, dass du irgendwie 2-0 zurückliegst und so und trotzdem noch kämpfst. Und dann schießen die diese wunderschönen Tore. Also im Grunde kann man fast, die beiden Tore waren ja 5 Minuten auseinander. Vielleicht kann man das auch als Doppelmoment nehmen irgendwie.
Der Doppelwumms.
Der Doppelwumms. Und was für schöne Dinger dann irgendwie. Und wo du denkst, wow, das ist, ne, ja, und dann hast du das, was Aston Villa hatte, da hast du eine Halbzeit Zeit, das zu genießen und zu sagen, ja, wir stehen hier im Halbfinale. Und auch das muss man, glaube ich, sich nochmal vergegenwärtigen. Das Achtelfinale war bislang das größte, das weiteste, was der SC erreicht hatte. Da sind wir einmal gegen Juventus und einmal gegen West Ham. Beide Male ziemlich böse ausgeschieden. Gegen Juventus einfach sehr, sehr zynisch und abgezockt und gegen West Ham mit Hoffnung hingereist und dann 5-0 abgeschossen worden. Und dann kommst du nicht nur durchs Viertelfinale durch, sondern kommst ins Halbfinale und alles. Also insofern, vielleicht würde ich sogar das fast lieber nehmen, weil das wäre dann die ein bisschen, weil ans Finale denkt eh jeder und ja. Und das wäre eigentlich die schönere Antwort. So, das war der Europa-Moment der Saison.
Nehme ich sehr gerne. Dann lass uns, bevor wir dann mit dem Emoji der Saison die ganze Sendung hier abbinden, also wir müssen noch kurz, glaube ich, über Matthias Ginter sprechen. Es ist unglaublich, wie gut man spielen und trotzdem nicht zur WM fahren kann. Ich will nicht die Nationalteam-Diskussion aufmachen, aber also Leistungsprinzip kann einfach gar keine Rolle mehr spielen, weil dann hätte Matthias Ginter zwingend im Aufgebot. Ginter. Was habe ich gesagt?
Du hast gerade Günther gesagt.
Günther,
ja, aber gut. Es sei dir beim SC verziehen.
Günther, Höfler, Höhler. Also der SC möchte, dass man sich verspricht. Dann sollen sie mal anders scouten.
FC Freiburg.
Ja, you genau. Name it. Ja. Gut, den Freiburger FC gab es ja, aber man darf ihn nicht
den FC Freiburg gab es nicht.
Ja, genau. Ja, das stimmt. Das habe ich schmerzhaft gelernt in einer Elf-Leben-Folge. Aber das ist nochmal was anderes. Also Matthias Ginter, unglaubliche Saison. Und zwar also in allen Belangen eigentlich, die so ein Fußballspiel ausmachen.
Ja, genau. Also ich habe es den Willen, habe ich schon angedeutet, das in der Verteidigung brutal. Also auch wenn du, und ich habe das im Stadion nochmal teilweise umso mehr empfunden, gerade wenn du dann hinter Tor stehst und er genau vor dir spielt und du siehst, da kommt jetzt irgendwie ein gefährlicher Gegner an und dann ist da Matze Ginter und haut sich irgendwie rein oder spitzelt den Ball weg oder sonst was. Und dann aber eben auch in der Vorwärtsbewegung, ne, dass er mit nach vorne geht und Tore reinmacht oder Gefahr ausstrahlt. Und du dir teilweise denkst, hä, es ist jetzt unsere hängende Spitze im System. Ja, also absoluter Wahnsinn. Unfassbar und natürlich auch von der Story her wieder. Ja, ich habe es vorhin erwähnt, der ist 2014 zu Dortmund gegangen mit 20 als kommender Superstar und ist jetzt zurückgekommen und was für eine großartige Geschichte. Insofern, ja, ich hätte es ihm sehr, sehr gegönnt, dass er diesen Pokal in die Höhe stemmen kann.
Meinst du jetzt den WM-Pokal oder den Europa League-Pokal?
Den Europa League-Pokal. Ja, keine Ahnung, also ja, wie du einen Spieler, der so komplett ist und dir an so vielen Stellen helfen kann, nicht für den Kader nominierst. Ja, natürlich muss ein Nationaltrainer darauf achten, dass irgendwie die Leute zusammenpassen.
Ach, halt die Klappe.
Kann mir aber nicht,
also Passung bei Matthias Ginter,
vorstellen, dass Matze Ginter irgendwie, genau, also irgendwas ein Stinkstiefel ist.
Matthias Ginter, der würde wahrscheinlich sogar in meine Familie mit den Zwillingen passen. Ich glaube mir nicht, dass du mit dem irgendwelche Probleme hast. Also ich kenne so über zwei Ecken so ein bisschen, wie er so tickt. Also Matthias Ginter passt überall rein. Es tut mir leid. Also das ist... Aber dann halt nicht in der Kabine von Julian Nagelsmann. Da sagt mehr über Julian Nagelsmann als über Matthias Ginter.
Ja.
dann haben wir den noch abgefeiert. Ich meine, es gibt noch viele Spiele, über die man jetzt reden könnte. Ich fand auch, dass zum Beispiel Jan Dittlers Beste echt eine interessante Entwicklung genommen hat.
Genau, das wäre auch nochmal was. Also ich hatte noch ein kleines Segment hier über ne, Entwicklungen so generell. Also wie Beste, weil mal wieder ein bisschen ein ironisches Gesetz erfüllt hat von, na, du brauchst ein paar Monate, um reinzufinden. Aber was für, also Wahnsinn. Und auch da, ne, nicht nur die Offensiven, sondern ich glaube, das war auch im Vigo-Spiel, wo er einmal dieses unglaubliche Tackling setzt und den Ball da irgendwie noch wegspitzelt. Und du denkst, ist das jetzt hier unser neuer Innenverteidiger? Scherhand, der das Spiel so wunderschön belebt hat einfach, wo man ja auch als er hingewechselt ist, gesagt hat, na ja, das ist jetzt ein Transfer für die Zukunft. Der wird diese Saison noch keine Rolle spielen. Yuito und Irie und so, das sind die reinkommen. Auch Grifo, wie gesagt, mit 14 Toren und 10 Vorlagen. Ja, also das ist
so irre.
Das ist ja auch alles irgendwie pervers. So und also da sind echt ein paar Spieler einfach, du kannst da jetzt durch alle durchgehen. Oder Kübler, der sich irgendwie nochmal voll reingebissen hat und plötzlich. Oder auch diese Höfler-Geschichte, Entschuldigung, muss es nochmal erwähnen, ja. Also der Mann war einfach abgemeldet und dann kommt er ins Spiel durch diese Judo-Verletzung und du denkst zuerst auch, naja, gut, der wird da aufgestellt, weil du hast ja keine andere Wahl. Vielleicht dann doch. Und wohlgemerkt, Höfler war ein großartiger Spieler auch in seiner Prime. Es gab im Podcast gab es dieses schöne Gespräch mit John McKenzie, der Athletic Writer ist und der irgendwie, also der als Writer von Athletic irgendwie plötzlich sagt, er hatte irgendwie Höfler verfolgt über die Karriere hinweg, wo du denkst, so, what? So, Entschuldigung. Und dass der auch noch die Chance hat, dieses 1-0 zu machen. Der hat dieses 1-0 auf dem Fuß im Finale, ne, gegen Villa. Was wäre das für eine Story gewesen? Und auch da wieder, ja, du hast recht, natürlich hat Yuito gefehlt, aber ich fand, Höfler hat das gar nicht schlecht gemacht. Der hat ein paar Mal, der hat den Ball am Fuß kleben gehabt. Das war nicht so, ich hatte richtig Angst auch da wieder, boah, und gegen die schnellen Spieler und alles, er lässt sich da irgendwie austöpeln. Es lag nicht an Höfler, dass wir dieses Finale verloren haben. So, der war vergleichsweise souverän in der Zentrale.
Ja, total.
Ja.
Ja, Niklas Gut. Höfler, absolute Legende. Und dass er von einem The Athletic-Journalisten verfolgt wird über seine Karriere hinweg, das steht für mich jetzt auf einer Ebene mit dem Funfact, dass Gus Fring, der Bösewicht in Breaking Bad, einer der Bösewichte in Breaking Bad, nach Thorsten Frings benannt ist, tatsächlich. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann gibt's in die Suchmaschine eurer Wahl ein.
Ich hoffe, auch das habe ich jetzt gerade nicht wieder verwechselt, ich meine, das war das Zitat von ihm. Ja. Gut.
Bleibt nur noch eine Frage, David, nämlich, welches Emoji beschreibt diese Saison?
Ja, ich nehme die Raupe,
nachdem
ich sie jetzt schon so schön definiert und angeführt habe. Und ich finde, sie passt auch wirklich eben tatsächlich. Also dieses Nimmersatt, dieses wir fressen uns jetzt einfach noch durch drei Wettbewerbe. Und wir sind eine Raupe, die zum Schmetterling werden kann. Und wir haben das auch in ein paar Spielen gezeigt, was für ein wunderschöner Schmetterling das wird. Und sorry für die Raupe, die über dann doch einige Spiele in der Saison dann eher im Kokon war und nicht ansehnlich anzusehen. Aber für die Schmetterlingsspiele war es das wert, zumindest für mich jetzt. Und der Erfolg gibt's ja auch dann wiederum recht.
Aber wirklich. Und das ist das Einzige, was in Freiburg zählt. Wer wüsste das nicht?
Genau. In Freiburg zählt nur der Erfolg.
Nur Titel und Erfolge. Ja. Ach, David, das war schön, mit dir zu sprechen. Vielen, vielen Dank. Es ist nicht selbstverständlich, dass du dir diese Zeit noch genommen hast. Denn gerade wenn man dann ja auch zu Spielen reist, dann verschiebt sich Arbeit an andere Tage. Deswegen vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. David Frangier de Pont-Leroy von 93. Schön, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
Ja, ich war zum ersten Mal im Royal für den SC. Ich war einmal im Royal, da war ich aber für Darmstadt da. Da hattest du noch keine anderen, da gab es noch keine Darmstadt-Podcaster irgendwie und da habe ich über Darmstadt geredet. Zum SC war ich noch nie da. Insofern Premiere.
Ja, guck mal. mussten wir alle nur irgendwie 10 Jahre unsere Podcasts machen und dann ging das schon. Also danke, dass du hier warst und ich danke natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Der Royal ist für viele ein Anlass, das auch zu tun, uns einen Betrag ihrer Wahl zukommen zu lassen. Dauert nur ein paar Sekunden, schaut einfach in die Podcast- oder die Videobeschreibung und auf rasenfunk.de, wenn ihr dort auf den Unterstützen-Button klickt, bekommt ihr nochmal alles etwas ausführlicher erklärt und dort könnt ihr auch sehen, wie wir 2024 euer Geld verwendet haben. Warum nur für 2024? Weil wir halt dafür schon den GmbH-Abschluss haben. Das aktualisieren wir, sobald es den 2025er gibt. Also dann seht ihr aber, wo das Geld hingeht und ja, wir danken euch, wenn ihr uns unterstützt. In der Folge möchte ich mich besonders bedanken bei Traumtänzer, bei Das Headquarter 67 oder Das HQ 67, bei Bodo, bei Magischer FC 1910 und bei Jonathan. Sie alle haben uns nicht nur unterstützt, sondern sich auch als Unterstützende registriert. Und wie ihr uns auch supporten könnt, wäre, indem ihr diese Folge hier weiterempfehlt, wenn ihr auch die anderen 4 Feeds des Rasenfunks abonniert, denn wir bieten wirklich ja ein mannigfaltiges Angebot zum Fußballbereich an. In diesem Sinne, danke für eure Aufmerksamkeit. Feedback sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de und dann werdet oder bleibt gesund und bis bald hier wieder im Rasenfunk. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.